User in your channel started recording.
Herzlich willkommen zur 134. Ausgabe des Box Podcasts. Mein Name ist Eugen und heute mit dabei der Robert.
Hallo, hallo.
Und der Imanu.
Servus.
Ja, Männer, wir fangen wie immer einfach mal an mit dem Rückblick. Und da fangen wir mit dem 24. Oktober an. Da kämpfte im Super Lightweight der ungeschlagene Terence Crawford gegen Thierry Jean, einen ja, Kanadier, der aus Haiti kommt oder da ursprünglich geboren ist. Wie zu erwarten, hat Crawford seine Aufgabe da äußerst souverän erledigt und den dann in der 10. Runde vorzeitig geschlagen. Im Großen und Ganzen nichts, wo wir jetzt näher drauf eingehen sollten. Ansonsten war an dem Samstag noch eine ganz nette Veranstaltung in Hamburg, Robert. Die hast du dir angeschaut.
Ja, ganz angeschaut jetzt nicht. Ich war auch nicht direkt vor Ort gewesen, sondern habe mir die Aufnahmen auf YouTube angeguckt. Da fand von ECB Boxing ein Charity-Event zugunsten von Dennis Boytsov statt, wo der Hauptkampf zwischen Alexander Dimitrenko, zwischen Adrian Granat und Daniel Wilson bestritten wurde. Es war ein typischer Aufbaukampf, welcher jetzt für Granat jetzt natürlich in seiner Phase gar nicht mal so schlecht ist. Wilson hat schon über fast 50 Kämpfe bestritten, entsprechende Erfahrung, das tut Granat nicht schlecht. Er hat den Kampf ganz souverän bestritten. In der zweiten Runde hat er ihn niedergeschlagen. Wilson machte keine Anstalten aufzustehen. Komischerweise, nachdem irgendwie nach sechs oder sieben hat der Ringrichter aufgehört zu zählen. Und komischerweise war Daniel Wilson dann sofort wieder da gewesen. Aber gut, ich meine, das war jetzt keine große Kampfveranstaltung gewesen. Von daher geht das in Ordnung. Pro Person wurden irgendwie 10 Euro Spende erhoben, bei 1000 Zuschauern ein guter Schnitt. Der Erlös kam halt Dennis Boytsov zugute, beziehungsweise dem Transport von Berlin nach Hamburg, wo wohl seine Reha stattfinden soll. Auf jeden Fall eine sehr nette Geste, finde ich, von EC Boxing, zumal ja Dennis Boytsov nie für die geboxt hat. Sauerland hat irgendwie noch wohl 3000 Euro gespendet, soweit ich weiß, und Ramzan Kadyrov, der Präsident von Tschetschenien, hat wohl auch noch 50.000 Euro gespendet. Ja, jetzt der Zusammenhang ist, weiß ich zwar nicht, aber auf jeden Fall eine nette Geste. Ansonsten haben da auch noch gekämpft Alexander Dimitrenko gegen Milos Dovedan, war auch ein Aufbaukampf, war ganz gut. Nuri Seferi gegen Alexander Todorovic und Jan Meiser gegen Peter Orlik. Allesamt ganz passable Kämpfe, kann man sagen.
Ja, ist doch im Grunde eine nette Geste, so eine Veranstaltung zu machen. Ne? Ist besonders erstaunlich, da EC halt echt nichts mit ihm zu tun hatte, aber die haben die Veranstaltung gemacht. Und
ja, ist ja genau wie das, Vitali Klitschko hat ein Leben lang mit Fritz Dunek zusammen trainiert, aber EC Boxing hat die Beerdigung ausgerichtet.
Ja, schon erstaunlich, ne?
Oh, soziales Engagement im Boxsportbereich kann man, also mangelndes Engagement kann man denen nicht vorwerfen, das stimmt wohl.
Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache und hoffen wir mal das Allerbeste für Dennis Boytsov. Gut, dann schauen wir weiter voraus. Freitag, der 30. Oktober, da kämpfte in Florida Malik Scott gegen Tony, den Tiger Thompson. Malik Scott kennt man vielleicht auch noch aus seinen Kämpfen gegen Wilder zum Beispiel oder gegen Derek Chisora oder Glatzkopf. Und Tony Thompson ist ja...
Oder Alex Leopay.
Ja, natürlich. Ne? Und Tony Thompson...
Welcher sein letzter Kampf war bis zu diesem Kampf.
Ja, ja. Und der Tiger Tony Thompson kennt man halt durch seine Duellen gegen Wladimir. Oder von seinen Siegen über Solis. Ja.
Oder Robert. David Price.
Oder David Price. Du hast den Kampf gesehen. Erzähl uns was dazu.
Ja, also ich habe den Kampf, also die Ankündigung habe ich relativ kurzfristig gehört. Es kam also ziemlich wenig da eigentlich über diesen Kampf durch den Äther. Und ich dachte so, puh, eigentlich eine geile Ansetzung. Ich meine, Scott ist ein wirklich guter Techniker. Das hast du im Schwergewicht selten. Gut, jetzt, wenn die Gegner mal ein bisschen besser wurden, hatte er dann so das Nachsehen. Siehe halt die Kämpfe gegen Derek Chisora oder gegen Deontay Wilder, wobei der Erstrunden-K.O. da ein bisschen komisch aussah bei ihm. Aber Donny Thompson hat halt einfach eine unglaubliche Erfahrung in der Weltspitze mit Boxern wie halt Kubrat Pulev. Gut, gegen den hat er zwar verloren, aber gegen Odlanius Solis oder gegen David Price. Da hat er ja manch hochgelobten Boxer wirklich den Zahn gezogen und er ist ja quasi wirklich in so einer Rolle drin gewesen, so der Prüfstein für aufkommende Talente zu sein. Aber man hat trotzdem auch gemerkt, Tony Thompson ist halt 44 und 44 ist halt nicht mehr 25 oder 30. Da hat man ihn wirklich gemerkt, so das Skillset, was ja relativ bei ihm auch noch in Anführungszeichen überschaubar ist, er ist jetzt nicht der große Techniker, aber im Großen und Ganzen ist er noch recht passabel. Das ist zwar da gewesen, aber da fehlte einfach so die Geschwindigkeit und Sprittigkeit. Dass er was kann, das hat man vor allem in der 9. Runde gemerkt, wo er Scott niedergeschlagen hat, aber Scott hatte sich noch relativ gut erholt und es in die nächste Runde geschafft, sodass er halt dann trotzdem noch den Punktsieg einfahren konnte. Aber dass das Ergebnis so ausgeht, muss ich zugeben, hätte ich vorher nicht gedacht. Das war für mich wirklich ein 50-50-Ding, wo ich keinen Sieger vorher hätte bestimmen können.
Ja, ist schwierig, ne? Also wäre ich mir auch nicht so sicher gewesen. Man muss ja auch sehen, klar hatte Scott zwei Niederlagen im Rekord, aber gegen Wilder, die war ein bisschen komisch, das sind ja auch gute Kumpels. Und davor das Ding gegen Chisora, gegen den sah er eigentlich auch sehr, sehr gut aus, bis zu dem Niederschlag. Und da erschien es mir damals auch so, als hätte er schon hochkommen können, aber er wollte halt sich so viel Zeit wie möglich nehmen und er war ja nicht total klar und wurde dann halt rausgenommen. Es war so ein bisschen auch seine eigene Blödheit halt in dem Fall, weil er halt nicht schnell genug oben war. Er wollte halt das Maximale an Zeit nehmen, was er kriegen konnte, aber auf mich wirkte der total klar und nicht so wie jemand, den man unbedingt jetzt rausnehmen müsste aus dem Kampf. Und von daher, und das Draw gegen Glatzkopf, also es ist auf jeden Fall kein schlechter Mann, ne? Halt nur limitiert und vielleicht auch ein bisschen anfällig so für harte Hände.
Ja, limitiert würde ich jetzt nicht sagen.
Also nein, ja, technisch ist er solide, keine Frage, aber ich meine, so was so seine Power angeht, die ist nicht so da und beim Kinn habe ich auch so meine Zweifel, aber...
Ja, und das sind also, ich denke mal, das sind so die Sachen, der wird im guten Mittelfeld mitschwimmen können, also, ja. Also sag mal, die Top 10 bis 30, da traue ich ihm durchaus gegen sehr viele Gegner was zu,
ja.
Aber für die Spitze wird es halt einfach nicht reichen.
Genau.
Was, ja jetzt auch nicht, was jetzt prinzipiell ja auch nicht schlecht ist.
Nein, auf keinen Fall. Das meinte ich mit limitiert. Also jetzt halt nicht der vollkommene Boxer oder so, wo man jetzt sagen muss, würde, oh, jetzt hat der Thompson klar geschlagen, jetzt wieder nochmal groß angreifen oder so. Er wird vielleicht mal irgendwie noch einen Titelshot kriegen oder so, ja. Aber dass er jetzt da ganz oben ganz groß mitspielt, das sehe ich so jetzt auch nicht.
Wie siehst du das denn bei Tony Thompson?
Ach, schwierig, ne? Also von Malik Scott jetzt so ausgepunktet zu werden, boah, ich weiß nicht. Also klar, er kam jetzt aus dem Sieg gegen Solis, hat davor allerdings gegen Takam schon verloren, Pulev verloren, also da wird die Luft auf jeden Fall jetzt auch dünner, ne? Und er ist jetzt auch kein Boxer, den man gut verkaufen könnte oder so. Und ich sehe es sehr schwierig. Es ist ähnlich wie bei Malik Scott, den kann man halt auch nicht wirklich gut verkaufen. Von daher war das eigentlich schon ein passendes Duell. Aber bei Tony Thompson, ich denke schon, dass wir ihn noch wieder sehen werden, einfach weil er damit einfach seinen Lebensunterhalt bestreitet. Aber ich glaube so, seine größte Zeit ist einfach vorbei. Ne?
Ja, ich denke auch, also für die Spitze wird es nicht reichen, aber ich denke noch, also wenn er ein bisschen auch wieder an seiner Fitness arbeiten würde. Seit dem Klitschko-Kampf, finde ich, ist er ziemlich dick geworden. Also jetzt ist er aber gegen Scott ja auch mit 119 Kilo in den Ring gestiegen. Auch gegen Solis war er eigentlich auch total unaustrainiert. Ja. Aber gut, Solis war halt noch unaustrainierter. Das macht es halt dann wahrscheinlich auch aus. Ich meine, ganz ehrlich, gegen Solis, da hat der nicht geglänzt, aber...
Nein, überhaupt
aber
nicht.
Das war, ich sag mal so, Solis hat an dem Tag gar nichts gezeigt, entsprechend war es einfach für ihn. Ich finde aber, Tony Thompson ist, wenn er, sagen wir nochmal, ein bisschen an seiner Fitness arbeiten würde, kann der immer noch ein Stolperstein oder eine gute Standortbestimmung sein für einen so manch aufkommenden Schwergewichtler.
Ja, keine Frage.
Das auf jeden Fall, also da kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und das ist, glaube ich, auch eine Rolle, die gar nicht schlecht ist für ihn. Ich meine, Tony Thompson hat Solis entzaubert, hat David Price entzaubert. Muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man die vielleicht nochmal sieht, was ich gegen Andy Ruiz Jr. oder irgendwie sowas, aber...
Welcher ja auch geboxt hat, fällt mir gerade ein.
Ja, ja.
Auf der Crawford Undercard.
Genau.
Gegen Rafael Zumbanulov, aber die Fightcard haben wir jetzt übersprungen, deswegen Andy Ruiz Jr. hat es gewonnen, nur das zur Notiz.
Gegen einen ganz starken Brasilianer. Jedenfalls, sowas konnte ich mir halt nochmal vorstellen, aber... Ja, es ist natürlich auch immer noch nicht dann ungefährlich für so einen Andy Ruiz. Man wird sehen. Also ich denke schon, dass wir den nochmal sehen werden, aber ich erwarte einfach nicht mehr viel.
Ich denke jetzt aber auch, sag mal, den Punkt hat er schon länger hinter sich gelassen, wo er denn ein Prüfstein sein können für Anthony Joshua oder Joseph Parker.
Ja, ich sag mal, für Joseph Parker wäre er schon noch, denke ich, okay. Aber... Ja, also schon noch Prüfstein, aber irgendwie nochmal ein Titelshot oder irgendwie, dass er nochmal nach oben kommt. Kann ich mir echt nicht vorstellen, also am besten will nicht.
Und Tony Thompson gegen Shannon Briggs? Um den Titel Nordamerika-Meister?
Ja, irgendwie so, ne? Irgendwie WBA, irgendwas Meister? Warum denn nicht?
Nee, ich meine, wie siehst du da seine Chancen?
Das würde ich gerne sehen. Also warum nicht? Ich meine, besser als wenn Shane Briggs jetzt irgendeinen gänzlich unbekannten Mann boxt. Warum nicht gegen Tony Thompson dann? Sowas wäre sicherlich auch vorstellbar, aber... Schwer zu sagen. Also bei Shane Briggs tue ich mich echt schwer, den überhaupt noch einzuschätzen, weil seine Gegnerschaft ja zuletzt recht schwach war und weiß ich nicht, wie das ausgehen könnte. Aber im Moment würde ich wahrscheinlich noch mit Tony Thompson gehen, aber ist schwierig zu sagen. Oder was meinst du, wer da gewinnen würde?
Ja, das muss halt, du hast schon gesagt, die Gegnerschaft von Briggs war jetzt nicht die stärkste, deswegen lässt das auch nicht sonderlich viele Schlüsse darauf zu ziehen, wie viel der da noch im Tank hat. Klar, ich denke mal, physisch dürfte da noch was sein. Wenn die Nehmerfähigkeiten noch vom Klitschko-Kampf da sind, dürfte das auch interessant werden. Aber ich sag mal so, ich glaube, dann ist das wirklich so der Punkt, glaube ich, wo dann die Fitness entscheidet. Wer von beiden ist halt fitter?
Ja. Ja, oder kann Shannon Briggs halt Tony Thompson beeindrucken, ne? Mhm. Ich denke, die Workrate wird wahrscheinlich immer noch auf der Seite von Thompson sein, aber kann Briggs Thompson beeindrucken? Weiß ich nicht.
Ja, also bei Briggs weiß man ja schon seit ungefähr, ich weiß nicht, 10 Jahren. Gut, ja, zum Lewis-Kampf, da war er schon noch auf einem anderen Level unterwegs. Der konnte zumindest über 4, 5, 6 Runden ein passables Tempo gehen. Aber mittlerweile ist Briggs einfach nur, ja, 2 Runden und dann ist die Luft raus. Und dementsprechend, gut, das weiß Thompson auch und ist mittlerweile auch ein erfahrener Mann, steht eigentlich nur noch gegen Top 10 bis 15 Gegner in der Liste im Ring, wenn nicht sogar höher gerankt. Und Briggs, ja, seit Jahren, wie gesagt, nur noch Aufbaugegner in der ersten Runde geschlagen. Und der wird nicht mehr im Tank sein als noch, ja, vor, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahren. Also wahrscheinlich eher weitaus weniger. Dementsprechend, klar, die ersten 2 Runden hat er natürlich gegen jeden eine Chance, weil er einfach, ja, gefährlich ist mit seinem Punch. Wenn er durchkommt, dann ist das Ding halt meistens zu Ende. Kann natürlich auch gegen Thompson passieren, aber wie gesagt, Gegner auf hohem Niveau, ja, überleben einfach oder überstehen einfach 2 Runden in einer relativ passablen Defensive und Thompson kann ja auch ein bisschen was vertragen. Also es ist noch nie in seiner Karriere irgendwie schwer K.O. gegangen am Anfang des Kampfes.
Außer
kann auch ein bisschen was nehmen.
Ja gut, aber das war auch nie
jemand. Nee, Klitschko war auch erst hinten raus, ne? 10. 11. Runde ist er, glaube ich, K.O. gegangen erst. Also am Anfang hat ihn noch keiner abgeschossen. Und von daher denke ich auch nicht, dass das ein ja, 44-Jähriger oder 43-Jähriger Bix schaffen würde. Und Tony Thompson würde das, glaube ich, klar nach Punkten gewinnen. Also er hat eine ziemlich hohe Workrate noch immer. Sicher, austrainiert ist er nicht mehr, das stimmt schon. Da war auch gegen Solis schon im roten Bereich. Und jetzt ja, gegen Scott war es, glaube ich, das Höchstgewicht der letzten Jahre. Also,
nee, der hält sich seit dem Klitschko-Kampf immer so um die 119, 120.
Also war es schon mal in dem Bereich gewesen, ja?
119. Mhm. Okay, also gegen David Price wog der auch so um die 119 oder so.
Okay, das hatte ich jetzt weitaus weniger im Kopf. Ich dachte, da wäre irgendwie 113, 114 gewesen. Sogar. Okay, gut, dann bin ich falsch informiert. Gut, dann ist es halt das gleiche Niveau. Sollte dann aber auch noch eher für Thompson sprechen, weil, ich sag mal so, hat eigentlich seine Gegner immer, ich will nicht sagen kontrolliert, aber zumindest gegen die erweiterte Top 10 hat er eigentlich gewonnen. Er hat nur gegen absolute Ausnahmekämpfer verloren, also wie Klitschko oder Pulev zum Beispiel. Jetzt natürlich Malik Scott, wie gesagt, hätte ich niemals so prognostiziert. Also ich hätte gedacht, dass Thompson den umnietet, weil Scott eigentlich gar keine Nehmerfähigkeiten hat, so wirklich. Und gut, natürlich technisch stark, aber hätte ich dem Thompson schon in 10 Runden zugetraut, dass er da irgendwie mal entscheidend durchkommt. Hat er nicht geschafft. Auch nicht über Pressure, was er ja zum Schluss auch versucht hat, ein bisschen zu pressen, aber ist ihm nicht wirklich gelungen. Ist einfach zu langsam. Ja gut, aber wie gesagt, für den Briggs, also müsste das eigentlich nach Punkten reichen. Ich glaube nicht, dass er den vorzeitig schlagen kann. Briggs hat bestimmt noch Nehmerfähigkeiten. Ich glaube, die gehen zum Schluss auch weg. Also da muss er schon unheimlich harte Schlachten hinter dir haben, dass da irgendwas von abhanden kommt. Ich meine, gegen Klitschko war es natürlich so eine. Kann natürlich sein, dass es so ist, denke ich aber nicht. Thompson ist auch nicht der Überpuncher. Also ich denke, das würde über die Runden gehen und dann Thompson, klarer Punkt, sich auf 10 Runden, sondern keine Ahnung. 97, 93 Bereich wird Thompson das wahrscheinlich gewinnen, denke ich.
Ja.
Und danach müssen sie beide sich gegenseitig freundschaftlich die Glatzen ab.
Möglicherweise.
gut. Von den Mystical Matchups kommen wir mal zu den Kämpfen, die dann ja nächste Woche so wirklich anstehen. Und zwar schon am Mittwoch in Russland, in Kasan. Da ist eine, ja, ist doch durchaus sehr, sehr interessante Card. Mit einigen Kämpfen, die doch schon sehr sehenswert sind. Fangen wir einfach mal im Cruisergewicht an. Da kämpft Dmitri Kudryashov, ein ja, sehr aufstrebender Cruisergewichtler, ungeschlagen, extrem hohe K.O.-Quote, auch sehr ansehnlich, gegen Olan Revajo Duodola, einen Mann, ja, der erst 2 Niederlagen hat, eine davon gegen Mshunu, knapp nach Punkten verloren, eine vorzeitig, auch ein recht hart schlagender Mann. Ich denke, das sollte eine Pflichtaufgabe sein für Kudryashov. Ich würde sagen, er gewinnt den Kampf auch vorzeitig, irgendwann in den mittleren Runden. Geht ihr damit?
Ich gehe d'accord.
Sehr gut. Ja, grundsätzlich sollte er das vorzeitig gewinnen können. Aber ich muss sagen, also Kudryashov macht schon was her und ich war auch am Anfang ziemlich so auf dem, ja, vielleicht doch kleinen Hype um ihn, weil da sehen ja wirklich viele schon den, ja, kommenden Superstar möglicherweise oder eine der kommenden Superstars. Kovalev zum Beispiel ist ja der momentane. Weiß ich nicht, also ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, gegen welchen Gegner das war. Ich glaube, das war der vorletzte Kampf von Kudryashov und da ging es, glaube ich, etwas länger. Ich glaube, das war über 8-9 Runden und das war...
Oh, das ist aber schon ganz Weile, das war 2014 gegen Bakurin. Da ging es um 7 Runden, das war auch die längste Zeit von ihm.
Das wird dann wahrscheinlich der Kampf gewesen sein. Wie gesagt, ich habe den Namen des Gegners nicht mehr auf dem Radar jetzt gerade, ich habe auch nicht nachgeschaut. Ich habe das nur noch im Gewissen, ich habe es geschaut im Stream und da war er wirklich nicht gut. Also alle, die jetzt wirklich gehypt sind von ihm, sollten sich diesen Kampf einfach mal anschauen. Der Gegner war ziemlich beweglich und der Kudryashov hatte wirklich in dem Kampf bis zur, ich glaube, 5. oder 6. Runde nicht überhaupt einen klaren Treffer. Der hat wirklich fast nur in die Luft gehauen und der Gegner ist jetzt defensiv sehr gut gemacht und ich weiß es nicht. Sicherlich kann er sich noch entwickeln und gut, er hat auch, wie gesagt, bisher nur fast ja, ausschließlich schwache Leute geschlagen. Sicher,
oder meinst du den Kampf gegen Merero? Der ging 6 Runden.
Ja, es kann sein, einer der beiden. Dann müsste ich nochmal nachschauen. Wie gesagt, ich müsste mir die Kämpfe jetzt nochmal angucken. Ich meine aber, es ging länger. Also wenn du gerade sagst, da ging einer über 7 oder 8, dann müsste der das gewesen sein. Mhm. Es gibt ja nicht so viele, ne, die so lang gingen. Also
ja, der hat nur wirklich 2 Kämpfe, die 6 und 7 Runden waren. Alles weitere war da drunter.
Ja, genau. Also wie gesagt, einer von den beiden ist es definitiv. Und da hat man schon gesehen, dass da in ja, gewissen Punkten schon noch einiges fehlt, wenn, wie gesagt, der Gegner über gewisse Qualitäten, sei es zum Beispiel die defensive Reflexe, Vermeidung von Schlägen etc. pp. Verfügt. Und dementsprechend, ja, bin ich da mal gespannt. Also wie gesagt, ich bin da seit dem Kampf nicht mehr so gehypt um ihn. Der wird mit Sicherheit stark sein und sich auch noch entwickeln können. Aber ja, ich glaube nicht, dass das jetzt mal so ein Kovalev werden könnte. Also ich glaube, wenn zum Beispiel ein Kovalev kämpft, würde mit einem ziemlich kurzen Prozess machen. Gehe ich von aus. Aber gut, er ist natürlich auch noch am Anfang seiner Karriere und vielleicht auch noch gar nicht auf dem Stand von Kovalev. Von daher gucken wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wollte ich nur mal einschmeißen, also dass ich da schon noch ein bisschen skeptisch bin ihm gegenüber.
Ja, mir geht das ähnlich. Also was heißt skeptisch, würde ich nicht sagen. Also ich sehe in ihm schon einen der stärksten Cruisergewichtler zur Zeit, ja, aber er ist einfach vom Skillset ist er kein Kovalev, ne? Also der ist nicht ganz so viel im Arsenal. Ist halt fürchterlich viel Power da, ja, aber vom Skillset ist es natürlich weniger, ne? Das denke ich, sind wir uns einig. Das wird kein Pound-for-Pound-Fighter werden, aber auf jeden Fall ein guter Cruisergewichter.
Na, das definitiv, ja.
So kann man das sehen. Des Weiteren im Cruisergewicht, Rakim The Machine Shakiev kämpft gegen Ola Afolabi. Ja, zwei doch in Deutschland recht bekannte Leute. Robert, wen siehst du denn da gewinnen?
Also gewinnen sehe ich da Shakiev. Also er ist da einfach vom Skillset einfach deutlich besser. Afolabi hat zwar eine gute Erfahrung, aber hat einfach in sämtlichen seiner letzten Kämpfe hat er mich nicht überzeugt. Also angefangen bei dem letzten Hook-Kampf, da hat er wirklich verdient verloren. Gegen Yannick, war okay. Interessant fand ich, dass er gegen Yannick um den vakanten IBO-Weltmeistertitel im Cruisergewicht geboxt hat, diesen dann aber abgelegt hat, um jetzt erneut darum gegen Shakiev zu boxen. Dann hat er gegen Smith geboxt. TKO in der dritten Runde war okay. Aber gegen Ramirez, da sah er wirklich alt auch aus. Und da hast du halt auch gemerkt, dass er auch anscheinend nicht so den hohen Trainingsfleiß hat. Ich glaube, Fritz Dunek, sein ehemaliger Trainer, hat ja auch mal gesagt, dass er wohl ziemlich, ziemlich trainingsfaul sein soll. Das hat man da gemerkt und deswegen denke ich mal, dass Shakiev das über die Punkte macht. Denn Afolabi ist jetzt noch nie K.O. gegangen. So eine super hohe Power hat Shakiev jetzt auch nicht. Aber er hat deutlich mehr Erfahrung, von daher denke ich, ein Punktsieg oder das höchste der Gefühle, ein TKO-Sieg in den letzten Runden.
Ja. Ivano, wie siehst du das?
Also für mich Shakiev klarer Favorit. Ich gebe hier wohl aber nicht mehr 5% Chancen auf einen Sieg. Der ist seit, ja, weiß ich nicht, sagen wir mal 2-3 Jährchen schon über den Berg. Ich weiß nicht, ob die Schlachten gegen Hook ausschlaggebend waren dafür. Zumindest die ersten Kämpfe, also der letzte Hook-Kampf, da war ja eindeutig, da hat man schon gesehen, wo der Weg im Endeffekt hingeht bei Afolabi. Und er konnte das dann, wie gesagt, auch nicht mehr verbessern. Also er hat dann, ja, Yannick eine Mehrheitsentscheidung gehabt. Das war auch wirklich sehr, sehr eng und vielleicht sogar umstritten teilweise. Dann gegen einen Aufbaugegner wie Smith, der dann aufgegeben hat in der dritten Runde, das habe ich noch geschaut live, der hatte wirklich unheimlich viele klare Treffer drin, der Smith. Ich weiß nicht, wie es nach Punkten stand, das gab leider keine Scorecards im Zeug. Ich denke, der Aufbaugegner, der wirklich bestimmt 30, 40 Kilo Übergewicht hatte, hat die ersten beiden Runden gewonnen. Und ja, gut, war dann konditionell am Ende und hat dann aufgegeben in der Rundenecke. Wäre lustig gewesen, wäre es weitergegangen. Also Afolabi wirklich in einer ganz, ganz, ganz grausamen Performance an dem Abend. Und ja, gegen Ramirez genau das Gleiche im Endeffekt wieder, nur halt gegen einen qualitativ besseren Mann und war eigentlich chancenlos. Er hatte sicherlich mal die ein oder andere Aktion im Kampf, aber im Endeffekt war das ein komplett, ja, verdiente Niederlage und er konnte im Prinzip, ja, seit, wie gesagt, 2012, 2013 nicht mehr überzeugen in keinem seiner Kämpfe. Und Shakiev, ja, ist natürlich schon ein aufstrebender Mann auf jeden Fall in der Gewichtsklasse, muss man sagen. Und dementsprechend ist er auch der klare Favorit. Die Frage ist halt nur, Afolabi, ja, für mich kommt er über die Runden oder nicht. Ich denke schon, Afolabi hat für mich vielleicht eines der besten Kins, Chins, beziehungsweise Nehmerfähigkeiten in der Division. Und dementsprechend traue ich ihm zu, auf jeden Fall die Distanz zu schaffen. Aber wie gesagt, eine Siegmöglichkeit gibt es da für mich eigentlich nicht wirklich eine realistische. Also man hat auch nicht die Power, um Shakir irgendwie zu beeindrucken. Nach Punkte ist es auch aussichtslos. Also weiß nicht, wie er den schlagen will. Ist halt auch wirklich ab Runde 6, 7 ist bei Afolabi jedes Mal Feierabend. Von der Kondition her, ich denke auch, dass mit dem Training das möglicherweise zusammenhängt. Ja, und die Power hat er nicht, um Shakir auszunocken. Also das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Und ich denke, Shakir macht es ganz, ganz souverän nach Punkte. Ich denke sogar noch eindeutiger, wie es Ramirez gegen Afolabi gemacht hat. Ich sag mal 118 oder 10.
Ja, ich bin da bei euch. Weil ich meine, Shakir ist sicherlich auch kein Konditionswunder, aber Afolabi hat einfach nicht diese Ausdauer, diesen Biss, um dann hinten raus irgendwie den Shakir zu bezwingen. Also das wäre so die einzige Möglichkeit, die ich für Afolabi halt sehe. Aber aufgrund seiner letzten Kämpfe denke ich nicht, dass es dazu kommen wird. Von daher sollte es Shakir dann doch schon machen. Entweder sogar relativ schnell, wenn er am Anfang den Kampf klar dominiert und richtig hart trifft. Wer weiß, entweder relativ schnell oder über die Punkte. So würde ich das sehen. Aber ich denke, Punktsieg ist ein wenig wahrscheinlicher. Ansonsten gibt es noch einen Kampf im Cruisergewicht. Dennis Lebedev gegen Latif Kayode. Ja, Lebedev vielleicht schon in den letzten Jahren so ein bisschen inaktiv geworden. Und Kayode im Grunde, ja, ein Mann, der ja eigentlich immer noch ungeschlagen ist, weil
ja
seine letzten beiden Kämpfe, die er ja da gegen Tava und Ortiz hatte, sind ja zum Contest erklärt worden. Von der Kayode, ein nicht so schlechter Mann, der halt auch mal unter Freddy Roach trainiert hat, gegen Lebedev, der halt auch so ein bisschen, ja, also so ein bisschen im Herbst seiner Karriere steckt, so für mich, so sehe ich es zumindest. Und sein letzter Kampf hat mir auch nicht mehr gut gefallen, war auch relativ eng. Also das war gar nicht mehr schön anzusehen, so dass er war nicht mehr so wirklich der alte Lebedev. Von daher bin ich durchaus gespannt auf den Kampf. Ich weiß nicht, was Lebedev noch leisten kann. Meinst du, Robert, Lebedev kann nochmal richtig, richtig überzeugen gegen Kayode?
Ja, er kann gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob das besonders eindrucksvoll sein wird. Also, sagen wir so, ich finde die Niederlage gegen Jones, die hat den irgendwie ein bisschen gebrochen. Also, der hat da ja wirklich übelste Prügel bezogen. Hat er, glaube ich, sogar geführt, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber die Schläge, die von Jones kamen, die waren ja wirklich vernichtend gewesen. Und am Ende sah er ja wirklich aus wie ein Alien. So angeschwollen wie das Gesicht war. So eine Schwellung habe ich selten gesehen. Den Kampf danach gegen Kolodzi, der war okay gewesen. K.O. zweite Runde. Den Kampf gegen Kalenga, da stimme ich dir vollkommen bei. Hat mich auch nicht sonderlich überzeugt. Also das war auch ein bisschen gequält. Gegen Kayode. Ich meine, der Mann kommt ursprünglich aus dem Cruisergewicht, ist hochgegangen ins Schwergewicht, ist da in der ersten Runde K.O. gegangen vor noch gar nicht mal so langer Zeit, jetzt grob 14 Monaten in der ersten Runde gegen Ortiz. Ist jetzt halt so nur No-Contest gewertet worden, weil Ortiz irgendwie einen positiven Doping-Test hatte. Aber Knockout war es trotzdem. Ich weiß halt nicht, wie weit das Spuren bei ihm hinterlassen hat. Von daher, ich sag mal so, ich sehe die Chancen so 65, 35 für Dennis Lebedev.
Ach, doch so gering.
Ja, wie würdest du das denn einschätzen? 50-50?
Ne, schon relativ klar für Lebedev eigentlich. Also für Kayode maximal ganz, ganz geringe Außenseitechancen einräumen. Also ich denke schon, dass Lebedev das souverän gewinnen wird. Aber ich bin mir, wie du schon sagst, also nach dem Kampf gegen Jones, das war irgendwie so ein Bruch in seiner Karriere. Seitdem hat er halt nur diese beiden Kämpfe bestritten. Und das ist jetzt schon in zweieinhalb Jahren zwei Kämpfe, ist halt nicht allzu viel. Und
ja, das kam, hinzu kam ja aber auch, dass der Rückkampf gegen Jones ausfiel, weil der schon wieder einen positiven Doping-Test hatte.
Das ist richtig, ja.
Also entsprechend haut dich das natürlich auch, das ist ja irgendwie, ich glaube, der Kampf ist ja irgendwie 2 Stunden vor Beginn irgendwie abgesagt worden.
Ja.
Das haut natürlich dann auch so eine Lücke da rein.
Ja. Ja, und damals der Kampf halt gegen Jones, das war halt schon wirklich entsetzlich mit anzusehen. Man muss ja wirklich Angst haben um sein Leben fast schon, ne? Weil der sah ja dermaßen fürchterlich aus.
Der sah wirklich aus wie ein Alien.
Ja, es war schon echt unmenschlich, den da überhaupt noch weiter boxen zu lassen. Und, naja. Ja, er hat sich schon erholt, aber so sportlich.
Ja, du weißt aber halt nicht, was das so hinterlässt.
Ja, absolut. Das hat immer irgendwelche Folgen, aber ja, ich sehe Lebedev schon klar gewinnen, aber ich bin echt gespannt auf den Kampf, vor allem gerade, weil Steve Smoker der Referee ist.
Ah.
Imano, wen siehst du denn da klar und deutlich gewinnen?
Ja, Lebedev wird das schon, also ja, zu, denke mal, 90% machen. Kayode ist grundsätzlich nicht schlecht, ich meine, man kann ihn im Prinzip auch nur von der Leistungsqualität an dem Tabakampf messen. Alles andere waren im Endeffekt ja nicht wirklich so super Gegner. Ne? Vielleicht Godfrey noch, den du noch nennen kannst, so im erweiterten Kreis, war jetzt auch nicht so schlecht. Aber ja, alles andere ist im Endeffekt nicht wirklich wertbar. Und gut, wenn du gegen Luis Ortiz halt in der ersten Runde K.O. gehst, das ist natürlich schon mal so ein Ausrufezeichen. Ja? Da sieht man auf jeden Fall, er ist ja ausnockbar. Gut, klar, wurde es natürlich dann im No-Contest umgewandelt durch den.
Ja, hinzu kommt ja aber auch, sag mal so, wenn du jetzt einen Ortiz von 106 Kilo gegen einen eigentlich einen natürlichen Cruiser-Gewichtler ansetzt, das ist ja jetzt auch nochmal ein bisschen was anderes von der Schlagwirkung. Ist ja jetzt, als würdest du einen Super-Welter-Gewichtler gegen einen Super-Mittelgewichtler ansetzen.
Ja, gut, klar, aber das gibt ja viele Fälle, auch so Mayweather ist vom Federgewicht danach irgendwie jetzt, ja, die Gewichtsklasse dann
aufgehört.
Da sind dann 7, 8, 9 Gewichtsklasse Unterschied. Also, du wächst ja im Endeffekt schon rein. Ich sag mal so ein
David Hay. Auf einen gewissen Zeitraum.
Klar, nur gut, David Hay, was hat der für Bomben genommen gegen Chisora zum Beispiel zum Schwergewicht in dieser Schlacht über 6 Runden? Das war ja Wahnsinn, also was er teilweise genommen hat, der hat auch nicht ansatzweise gewackelt. Also
doch, in der dritten Runde hat er gewackelt.
Gut, lass ihn gewackelt haben, aber er ist halt nicht gau. Ja, es ist dann schon so eine Geschichte, sicher, das kann passieren im Schwergewicht natürlich, nur zeigt es eben, dass der Mann auf jeden Fall definitiv schlagbar ist. Und ja, Lebedev, was soll man sagen? Im Endeffekt hat er 2 Niederlagen in seiner Karriere kassiert. Eine war sehr umstritten gegen Hook. Das war mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen Betrug. Vielleicht ist ein Fehlurteil ist zu hoch gegriffen. Ich will sagen, es war ein ausgeglichener Kampf und auf neutralem Boden geht das Ding vielleicht unentschieden aus. Man kann natürlich hier auch Lebedev vorne sehen, aber Hook vorne weiß ich nicht. Also die Niederlage, die stinkt ein bisschen so. Er hat im Prinzip eine klare Niederlage, war auch nur ein Ausrufezeichen, weil er hat geführt nach Punkten. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt so verdient war. Also ich habe den Kampf eigentlich nach Punkte vielleicht zum Abbruch hin so auf Unentschieden gesehen. Die Anfangsrunden waren eigentlich gut geführt von Lebedev, nur hinten raus irgendwie ist der Jones total aufgekommen und ja, hat Lebedev dann wirklich ziemlich schlecht aussehen lassen und ja, so sah er dann auch natürlich nach dem Kampf dann aus. Das war natürlich eine brutale Niederlage und im Endeffekt natürlich auch verdient für Lebedev. Aber ansonsten gut. Hast du im Endeffekt nur Siege von Lebedev im Rekord, hat alles geschlagen. Natürlich auch nicht mehr die beste Gegnerschaft. Tony Jones waren alt und danach halt, ja, irgendwelche, ich will nicht sagen, Aufbaugegner, aber viel mehr war es nicht. Ja, es ist natürlich so schwierig zu sagen. Lebedev hat definitiv abgebaut, auf jeden Fall. Aber Kayode ist, wie gesagt, ist nicht schlecht, aber reicht das Skillset aus, um Lebedev zu schlagen? Also, das stelle ich doch mal dahin. Nach Punkte wird es fast unmöglich. Zumal halt auch in Russland. Also, da muss er dann schon über 12 Runden fast jede Runde gewinnen, um das zu bekommen. Wenn, dann muss er Lebedev ausnocken. Und um Lebedev auszunocken, ja, da muss er natürlich schon wirklich einiges drauf haben. Das hat ja, wie gesagt, nicht mal Jones geschafft, der bestimmt, keine Ahnung, 180 Bomben in dem Kampf untergebracht hat. Der wurde dann irgendwie rausgenommen am Boden und dann wurde abgebrochen, weil er halt, ja, einfach aussah wie, als wäre er irgendwie im Krieg, hätte einen Kopfschuss bekommen, mal auf salopp formuliert. Also, das war schon brutal und der verfügt über unheimliche Nehmerfähigkeiten, der Lebedev. Ich sehe einfach keine Möglichkeit für Kayode irgendwie. Das ist so ein Matchup, ist geschickt gemacht. Sicherlich hat Coyote Power und sicher hat er immer die Knockout-Chance auch, aber wie gesagt, neben der guten Nehmerfähigkeiten, Heimspiel. Sehen gewinnen. Für mich stellt sich die Frage jetzt, gewinnt er über die Punkte oder durch KO? Das ist schwierig zu sagen, weil er ausgenockt wurde ja schon. Gut, beim Schwergewicht, klar. Lebedev ist aber trotzdem ein ziemlich harter Puncher in der Gewichtsklasse, von daher er wird durchkommen und er wird auch bestimmt hart durchkommen. Kann Coyote das vertragen, ja oder nein? Keine Ahnung, sehe ich 50-50, also es kann durchaus sein, dass es hier ein K.O.-Sieg von Lebedev geht. Und ja, falls das nicht der Fall sein sollte, es geht aber die Punkte, dann wird es auch ja schon sehr eindeutig, denke ich. Also mindestens 116, 112, eher Tendenz vielleicht sogar etwas höher noch.
Kleine Randnotiz noch, der Giuliano Jones bestreitet am 14.11. in Panama, in den Colon City in Panama, einen kleinen Aufbaukampf gegen Daniel Cota. Nie gehört? Ich auch nicht.
Den wird er auch wohl gewinnen. Von daher, ich bin auch mal gespannt, ob es dann nochmal zum DL kommt. Jones gegen Lebedev. Aber ich denke, nach der zweiten positiven Dopingprobe, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Ne? Also wenn so ein Event deswegen platzt und dann würdest du so jemanden nochmal anheuern?
Ist ja vorhin, der Event, der lief ja schon. Wie so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bevor, irgendwie 2 Stunden bevor der Kampf stattfinden soll, kam ja wohl irgendwie erst die Probe raus. Und dann haben die dann irgendwie ein Stündchen, bevor eigentlich Einmarsch gewesen wäre, haben die gesagt, nö, ist nicht, positive Dopingprobe.
Ja, ist schon hammerhart, ne?
Ja. Aber mal ganz ehrlich, was will Jones noch reißen? Ich meine, seit er den Titel damals gegen Firat Aslan gewonnen hatte, hatte der, glaube ich, 3 Kämpfe gehabt.
Ja.
Und der Mann ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Nein, aber das Schlimme ist ja, dass man ihm immer noch zutraut, nahezu jeden im Cruisergewicht zu schlagen. Das ist ja das Üble an der Sache.
Mittlerweile nicht mehr.
Ach, ich weiß nicht.
Der hat ja seit 2,5 Jahren nicht geboxt. Und mittlerweile hat sich im Cruisergewicht eine Menge getan, also sag mal so, da müsste ich mir den nächsten Kampf von dem mal angucken,
ja.
Wenn ich irgendwo einen Stream finde nach Colon City, um mir dann ein Urteil drüber zu machen, aber ich glaube mittlerweile, der Mann ist Mitte 40, also ich glaube das jetzt mittlerweile nicht mehr.
Okay, sind schon spannend.
Ja gut, also er hat seit 10 Jahren nicht mehr verloren. Ich meine, die Aufgaben, die er hatte, hat er alle vernichtend auch verdient gewonnen. Die Frage ist natürlich, was hat er noch für einen Fitnesszustand? Ich meine, das sah auch gegen Lebedev vom der Fitness her nicht wirklich überragend aus, aber man muss ganz einfach sagen, trotz Bauchansatz und trotz möglichem Übergewichtes hat der Kondition für gefühlt 35 Runden. Und ich weiß nicht, was ich da so groß tun soll. Es gibt einfach so Boxer, die verfügen über ein unheimliches Punch-Out, also über ein unheimliches Workrate. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt weniger geworden sein muss. Natürlich ist es realistisch. Das sind natürlich, gerade in dem Alter kann jeder Monat entscheidend sein. Da eilt man halt dann vielleicht vom einen Tag auf die andere. Kann sein, klar. Aber solange er noch, sag ich mal, die Fitness hat von Lebedev, oder zumindest im Zustand vom Lebedev-Kampf ist und sein sollte, ist er für jeden eine brutale Aufgabe auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, seit seiner Zeit im Super-Weltergewicht, ne, wo er hatte 98 eine SD gegen einen gewissen Laurent Buduani und seitdem hat er ja ein Draw gegen Johnny Nelson in England und eine SD gegen Steve Cunningham in
der Primetime. Das war eine Robbery.
Und also so richtig klare Niederlagen waren da eigentlich gar nicht dabei, ne, außer wo er ganz jung war halt, ne? Im letzten Jahrtausend. Aber
er hat es ja eigentlich auch, wenn man überlegt, dass der im Super-Weltergewicht mit 1,93 Meter Körpergröße angefangen hat. Ich kenne die Kämpfe von damals nicht, aber was muss der Typ für ein Strich gewesen sein?
Ja. Deswegen hat mich das war so krass, dass der halt Aslan schlägt und dann Lebedev in dieser Art und Weise, weil der Typ hat ja wirklich mit Bauch und dünnen Armen, ne? Das ist aber der Wahnsinn. Aber gut, sind wir mal gespannt. Jod, vom Cruisergewicht schauen wir dann mal ins Heavyweight. Da kämpft Alexander Povetkin gegen Marius Wach. Robert. Ich meine, Povetkin kennen wir alle. Marius Wach kennen wir sicherlich, oder kennen wir die meisten Hörer ja auch noch kennen aus dem Kampf gegen Klitschko zum Beispiel. Denkst du, dass Marius Wach irgendeine Chance hat gegen Povetkin?
Ich sag mal, also gegen Povetkin ist schlagbar. Povetkin hat, also hat Defizite. Die Frage ist, wie weit kann Marius Wach die Vorteile, die er gegenüber Povetkin hat, entsprechend ausnutzen. Also Möglichkeit sehe ich da, aber die Wahrscheinlichkeit ist noch nicht sehr hoch. Ich denke, das wird ein Punktsieg für Povetkin werden. Allerdings, wenn Wach, sagen wir mal, an seiner Beweglichkeit gearbeitet hat und versucht hat, schnell auf den Beinen zu sein, an seinem Jab arbeitet und so immer guckt, Povetkin schön auf Distanz zu halten. Ich meine, die beiden trennen gut 15 oder 16 Zentimeter Körpergröße. Da wären durchaus gute Möglichkeiten für Wach, einen Punktsieg gegen Povetkin einzufahren. Ich meine, Povetkin hat Nehmerfähigkeiten, das hat man gegen Wladimir Klitschko gesehen. Da hat er ja sich wirklich unglaubliche Schläge gefangen und ist immer wieder zurückgekommen. Und Wach hat auch unheimlich gute Nehmerfähigkeiten, hat eine passable Schlagkraft. Ich meine, sein eindrucksvollster Sieg, glaube ich, den ich bis dato gesehen habe, ist der Kampf gegen Christian Hammer, wo er ihn in der 5. oder 6. Runde mit einem Haken aber mal so richtig fein ausgenockt hat. Da muss man einfach mal sehen. Povetkin hat jetzt seit seiner Niederlage gegen Klitschko zwar drei K.O.-Siege eingefahren, also es waren allesamt Gegner in seiner Größe, also wo er, sag mal, nicht in irgendeiner Form jetzt einen Größennachteil hätte ausgleichen müssen. Man wird sehen, wie er sich da macht. Also ich denke aber, wenn er diese Geschwindigkeit beibehält, die er in den letzten Kämpfen hatte, und auch diesen Fitnesszustand, den er sich da in den letzten drei Kämpfen auch angeeignet hat. Ich meine, vor dem Klitschko-Kampf fand ich ihn immer etwas pummelig, aber seit dem Klitschko-Kampf hat er ja deutlich an seiner Fitness gearbeitet. Denke ich, dass das ein Punktsieg für Povetkin werden sollte.
Ja, Imano, wie siehst du das?
Ja, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also ich bin immer grundsätzlich der Meinung, dass Povetkin gegen größere Leute sehr, sehr schlecht aussieht. Das hat er in seiner Karriere schon des Öfteren bewiesen, auch gegen Klitschko. Ich weiß, es ist natürlich kein gutes Beispiel, weil der Kampf sehr schmutzig geführt worden wurde, auch von Klitschkos Seite mit dem Runterdrücken. Aber wie gesagt, trotzdem, ich meine, man muss dann irgendwie auch einen Plan B haben, wenn man merkt, dass Plan A nicht funktioniert, und wenn man dann halt über 12 Runden immer das Gleiche versucht und man merkt halt, dass es nicht funktioniert, dann sollte man auch irgendwie in der Lage sein, als Top-Schwergewichtsboxer vielleicht auch mal ein bisschen flexibel zu sein und andere Möglichkeiten suchen, als immer so vorzugehen. Also wenn Wach eine Methode findet, ähnlich wie Klitschko das gemacht hat, im Endeffekt ihn gut abzudrücken bzw. abzuklammern und selbst seinen Jab gut bringt, dann ist es möglich, dass das ein sehr enges Gefecht wird. Und ich sehe hier Povetkin nicht unbedingt als unbedingt, ja, sagen wir mal, krassen Favoriten. Favorit schon, das ist klar. Er hat natürlich die bessere boxerische Ausbildung und ist in eigentlich so vom Skillset natürlich in jedem Bereich überlegen. Nur, es gibt halt immer Boxer in der Karriere, die einem nicht gut liegen. Und Wach ist halt so ein Typ, der extrem groß ist, hat einen guten, passablen Jab, hat auch Power, hat unheimliche Nehmerfähigkeiten. Also ein K.O.-Sieg von Povetkin ist fast auszuschließen in dem Kampf. Und ja, so einen großen Mann, wie gesagt, mit Reichweitenvorteilen über 12 Runden zu beschäftigen, kostet natürlich auch Kraft. Und Povetkin, da weiß man eigentlich, dass der immer generell so eine zweiten Kampfeshälfte gerne mal abbaut. Und Wach ist eigentlich von der Kondition her immer sehr gut gestellt. Also, das riecht nach einem ziemlich engen Punktsieg für irgendeinen der beiden. Also, ich denke, Povetkin macht das ziemlich knapp nach Punkten. Vielleicht eine Split-Decision sogar, möglicherweise eine ganz knappe UD auch, kann ich mir vorstellen, aber es wird eng. Punktsieg definitiv, also auch Wach traue ich nicht zu, Povetkin auszunocken. Wie gesagt, wer 12 Runden mit Wladimir Klitschko geht, und der wurde ja auch sehr, sehr hart getroffen im Kampf, der Povetkin war unten, kam immer wieder zurück, trotz konditioneller Probleme, muss man auch noch dazu sagen. Der beißt sich schon durch. Also Punktsieg definitiv, ich sage Povetkin ganz knapp. So 115, 113, vielleicht hat einer Draw und der andere 116, 112 oder auch 115, 13, so ein Dreh. Es wird auf jeden Fall eng.
Okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein mögliches Szenario. Ne? Ich meine, ich sehe es relativ eindeutig für Povetkin. Also, wach, jetzt zuletzt ja nicht mehr mit so allzu tollen Ergebnissen. Klar, jetzt Eirich Oluko und Travis Walker geschlagen. Ja, aber ja, gegen Oluko schon Runden abgegeben. Von daher habe ich so ein bisschen Probleme. Also, ich sehe Povetkin eigentlich schon sehr, sehr klar gewinnen. Ich erwarte von Wach jetzt nichts Unmenschliches, von daher würde ich auch sogar relativ klarer Punktsieg Povetkin sagen, wenn nicht sogar vorzeitig. Ich weiß, klingt blöd, wenn Wladimir ihn nicht K.O. geschlagen hat, aber Povetkin ist halt ein anderer Boxer und ausschließen würde ich das nicht, dass er Wach vorzeitig bezwingen kann. Aber ich bin gespannt auf den Kampf. Würde mich dann doch freuen, wenn es dann doch so käme, wie Imano gesagt hat, und Wach dann Povetkin doch vor größere Probleme stellt, aber irgendwie glaube ich nicht so recht daran, aber wir werden Mittwoch sehen. Also ich bin echt gespannt auf diese Veranstaltung, weil sind ja echt einige nette Dinger dabei. Gut, dann...
Ich glaube, ich habe auch über irgendeinen Kanal gehört, dass das wohl auf Run Fighting kommen soll.
Ja, habe ich auch gehört.
Aber leider habe ich kein Abo von diesem Kanal.
Ja, aber ansonsten hilft sicherlich auch Google. Es gibt wahrscheinlich auch irgendwelche russischen Streams und so. Aber ja, sonst schaut es auch ran. Müsst ihr mal schauen. Ich glaube, das ist ja auch nicht so teuer, irgendwie 2,99 oder sowas im Monat. Ne?
Aktuell. Ich glaube, nächstes Jahr soll es wohl 5 Euro kosten. Was ja immer noch nicht viel Geld ist.
Im Grunde nicht, eigentlich nicht. Also dafür, dass sie dann solche Cards übertragen, das ist schon sehr, sehr schön. Gut. Ansonsten wird das Ding wahrscheinlich auch irgendwo in YouTube oder wo auch immer geben. Also ihr werdet es schon finden. Gut, dann schauen wir weiter aufs nächste Wochenende, weil das Veranstaltungen in der Woche sind, ist ja relativ ungewöhnlich, außer mal in Russland oder irgendwo in Australien, Neuseeland, aber sonst ist ja das Allermeiste immer am Wochenende, wie auch am nächsten Wochenende im Thomas & Mack Center in Las Vegas. Da trägt Top Rank eine nette Veranstaltung aus, zu sehen unter anderem Vasil Lomachenko gegen Romelu Quasachia. Ja, ein wahrscheinlich ja, recht netter Kampf, in dem eigentlich Lomachenko doch schon der krasse Favorit ist. Also, glaubt ihr, dass Lomachenko da verlieren wird? Einer von euch?
Nö. Nö, also, ich denke, ob das jetzt ein K.O.-Sieg wird, also, ich sag mal, sagen wir mal so: Lomachenko gewinnt, Frage ist nur wie.
Ja.
Mein Quasich ist sicher, ist jetzt bisher noch nie vorher gestoppt worden. Allzu viel kenne ich jetzt allerdings auch noch von ihm nicht, weil ich da auch dazu sagen muss, in der Gewichtsklasse kenne ich mich halt einfach nicht aus. Aber ich denke schon, Lomachenko sollte das Ding machen.
Normalerweise schon. Also.
Ja, eine totale Fehleinsetzung, sorry. Also weiß ich nicht, was das für ein Kampf sein soll. es ist eigentlich, ja, es sind Welten liegen da. Ich weiß sogar nicht, wie die Wettquoten da stehen. Also wenn ich der Buchmacher wäre, dann würde ich, keine Ahnung, eine Quote 101 geben für den Gegner. Ich sehe überhaupt keine Möglichkeit. Also da
muss 1,01 zu 17.
Ja, das kommt ja dann fast hin. Ich habe wirklich jetzt vorher nicht geguckt. Wie gesagt, ich hätte die noch höher gemacht. Also der hat ja gar keine Mittel, irgendwie um Lomachenko schlagen zu können. Ich meine, wenn du auch gegen Lee Selby verlierst, gegen Lee Selby und gewinnst kaum eine Runde, dann wirst du gegen Lomachenko wahrscheinlich auch keine gewinnen und wahrscheinlich noch viel schlechter aussehen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass, auch wenn er noch nicht besiegt wurde vorzeitig, dass es in diesem Fall mal passieren könnte. Ich meine, Lomachenko ist jetzt auch nicht unbedingt der Überpuncher oder so, aber unheimlich präzise Schläge und wie gesagt, wenn du, wie gesagt, gegen so Leute wie Lee Selby schon schlecht aussiehst und viel nimmst, dann wird Lomachenko da halt auch nochmal einiges drauflegen können. Kann mir vorstellen, dass das sogar vorzeitig endet.
Ja.
Wenn es nach Punkte geht, wie gesagt, 120, 108, möglicherweise mit ein paar Niederschlägen noch dazu, dann eventuell sogar noch höher. Also gar keine Chance für den Gegner, sage ich.
Ja, ich sehe eigentlich auch wenig Chancen bis keinen. Also Chance vielleicht, den ersten drei Runden den Kampf ein bisschen enger zu gestalten und dann wird er irgendwann K.O. gehen. Also so würde ich das so sehen, die ersten, weiß ich, vielleicht zwei, drei Runden ein bisschen enger vielleicht, aber dann sollte der Gegner doch die Segel streichen, weil Lomachenko ist, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an, ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, was der Junge so kann, das ist schon krass.
Zwei Olympiasiege sprechen für sich.
Ja, auch allein wie er sich bewegt im Ringen und so, sein Skillset, das ist alles schon, das ist einfach alles da. Ne? Klar, ich meine, einen Kampf hat er verloren durch SD, ja, gegen Orlando Salido, okay, aber im zweiten Kampf gegen Orlando Salido ertreten.
Ganz ehrlich, sein zweiter Kampf, den er als Profi bestritten hat, war direkt ein Weltmeisterschaftskampf. Also da ist das wirklich keine Schande, wenn man mal verliert.
Ja, sehe ich auch so. Er ist halt direkt ganz, ganz oben eingestiegen und überhaupt keine 12 Runden gewohnt gewesen. Und dann tritt er nur zu 12 Runden an. So, das ist schon richtig krass. So, ne? Von daher, schaut ihn euch an. Ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Gut, ja, kommen wir zum Hauptkampf. Timothy Bradley kämpft gegen Brandon Rios, Imanu. Da sind die Favoritenrollen nicht ganz so klar verteilt wie bei Lomachenko. Wen siehst du denn da gewinnen?
Bradley. Ja. Boah, Bradley ist natürlich erstmal grundsätzlich für viele actionreiche Kämpfe zu haben, muss man sagen. Also ich sehe den Mann immer gerne boxen. Und ich sehe auch in diesem Kampf einen actionreichen Kampf auf uns zukommen, das definitiv. Die Frage, wer den Kampf gewinnt, ist eine gute. Ich habe auch hier die Wettquoten nicht geschaut. Würde mich mal interessieren, wie die sind. Könnte mir die jemand durchsagen?
Ja, die sind 1,2 zu 4,5 pro Bradley.
Pro Bradley wahrscheinlich, ja. Das könnte man so stehen lassen. Ja, gut. Denke auch, Bradley wird den Kampf wahrscheinlich gewinnen. Wahrscheinlich auch über die Punkte. Die Frage ist natürlich...
Ja, Bradley ist ja auch nicht gerade der Puncher.
Ja, das sowieso, klar. Nur er hat ja trotzdem einige Gegner schon manchmal ein bisschen hört, gerade durch sagen wir mal, den Schlag-Output, ne? Er hat eine ziemlich hohe Workrate und gut, es kommt ja auch immer drauf an, wie führt er den Kampf. Es gibt ja so Kämpfe, da hat er total auf Sicherheit geboxt und dann gab es Kämpfe, da hat er unheimlich die Schlacht gesucht, weil er auch oft kritisiert wurde für seinen, ja, so langweiligen Stil oder Style. Es ist schwierig, hier so eine Matchprognose abzugeben, weil man eben bei Bradley nie weiß, in welchem Modus kämpft er. Kämpft er jetzt im Raw-Modus oder versucht das halt dann im Endeffekt sicher runterzuspulen? Das ist ja wirklich schwierig zu sagen. Ich gehe mal davon aus, gut, weil Bradley sowieso jetzt nicht über den unheimlichen Punch verfügt, dass es hier einen Punktsieg gibt. Ich denke auch nicht so ganz eindeutig, also dass es jetzt hier so ein 120 und 8 gibt, also das auf gar keinen Fall. Dafür ist der Gegner auch zu gut. Aber so im 116 oder 12 Bereich, ich denke mal, es wird ein sicherer Punktsieg für Bradley mit einigen Aktionen auch von Seiten des Gegners, Sicherheit der Qualität, der man 116 oder 12 sind im Bereich Punktsieg Bradley, sag ich.
Robert, gehst du da mit?
Ja, da gibt's groß nichts zu sagen. Also ich denke, das wird ein Punktsieg für Bradley. Frage ist halt einfach nur, wie intensiv dieser Kampf geführt wird. Ich denke, Rios wird es mal wahrscheinlich schaffen, ihn hier und da mal ein bisschen anzubimmeln, aber ihn jetzt auszunocken, glaube ich nicht.
Ja, glaub ich
aber nicht. Auf jeden Fall eine gute Ansetzung. Also, das hat man selten, dass das auf so einem hohen Niveau beziehungsweise so enge Ansetzungen sind. Das finde ich auf jeden Fall sehr löblich.
Ja, gut, ich meine, die Frage nach dem Sieger ist ja auch eigentlich jetzt nicht so die Frage, ne, in dem Kampf. Das ist eigentlich auch ziemlich eindeutig, nur ich weiß nicht, also klar hat der Rios auch ein Bombenkinn, Wahnsinn, nur Bradley, ich weiß nicht, also der hat so eine unheimliche Schlagfrequenz, wenn er möchte, und der Rios ist so dermaßen offen, also ich weiß nicht, es kann schon sein, dass da irgendwie vielleicht der Ringrichter mal irgendwann dazwischen geht, ne? Wenn da unheimliche Dinge einschlagen und Rios ist eben so offen und aber gut, man muss natürlich auch sagen, gegen Pac-Man ist er auch die 12 Runden gegangen und da schlug auch einiges ein und da ist auch nicht abgebrochen worden. Aber es hat immer so die Geschichte. Also ein K.O. ist ziemlich ausgeschlossen, klar, aber Abbruchmöglichkeit besteht schon. Weil, ja, wie es einfach so löchrig ist und Bradley einfach boxerisch so gut ist und so viel präzise trifft, wenn er möchte, dass es halt schon ja, nicht unrealistisch ist und unwahrscheinlich ist, dass es hier vielleicht auch zum Abbruch in den hinteren Runden kommt. Bin ich gespannt, aber generell Punktsieg, ja.
Ja, ich gehe da auch mit dir, also so, ich denke da auch so. Wenn ich tippen müsste, also auch so 116, 112, sehe ich absolut so wie du und von daher. Bin ich einfach nur darauf gespannt, was für einen Kampf wir sehen, ob wir den actionreichen Bradley sehen oder mehr so den schmutzigen, der einfach nur den Punktsieg einfahren will. Und das ist irgendwie für mich auch noch recht unklar, welchen wir da sehen werden im Ring, aber ich könnte mir schon eher den schmutzigen vorstellen, aber wer weiß, also warum sollte er nicht den War suchen? Also ist alles drin in dem Kampf. Also ich denke, es kann sein, dass wir dann nächste Wochenende, wenn wir den Kampf gesehen haben, sagen, echt langweiliger Kampf, oder wirklich irgendwie so Footy-Kandidat. Ne? Also es ist fast alles drin in dem Kampf. Also ich bin auf jeden Fall auch...
Was für ein Kandidat?
Fight of the Year.
Footy.
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Klang jetzt gerade irgendwie wie eine Pizza beim Italiener um die Ecke. Ich hätte gerne einmal eine Pizza Footy.
Oh. Warum nicht? Ne? Kann man ja mal versuchen. Aber ja, schauen wir mal, ne? Wird auf jeden Fall recht nett werden, das Ganze. Gut, dann sind wir soweit durch mit der Vorschau. Dann kommen wir doch mal zu den News, Robert. Da hast du doch einiges zusammengetragen.
Ja, in der Rückschau hätten man es eventuell erwähnen können, muss man jetzt allerdings nicht, da das Aufbaukämpfe waren. Robert Stieglitz und Robin Krasnicki wechseln ihre Gewichtsklassen. Ah. Robert Stieglitz steigt auf ins Halbschwergewicht und Robin Krasnicki steigt vom Halbschwergewicht runter ins Supermittelgewicht ab. Und haben beide da irgendwo in Tschechien, ich glaube irgendwie mit Jan Zarek zusammen in irgendeinem Gym so ein paar Aufbaukämpfe bestritten, die auch gar nicht großartig, eigentlich gar nicht angekündigt waren. Man hat erst danach erfahren, nachdem ich glaube, Dirk Jemski bei Facebook diese publik gemacht hatte und dann auch später erst bei diversen Portalen eingestellt worden sind und auch dann erst bei Boxrec eingetragen wurden. Also interessant finde ich. Ich frage mich nur, was halt dahinter die Politik einfach sein soll, weil, sei mal ehrlich, das Halbschwergewicht ist momentan einfach auch eine Klasse, wo du, wenn du nicht gerade der Überdurchstarter bist, nichts holen kannst, weil Sergej Kovalev hat bis auf den WBC-Gürtel alle Gürtel. Da kommst du nicht dran vor. An denen sehe ich momentan einfach keinen Boxer im Halbschwergewicht, der an dem wirklich vorbeikommt, außer vielleicht einem Beterbiev. Warum man dann da auch meint, hochgeben zu müssen in die Klasse, weiß ich nicht. Einzige Vorstellung, die ich mir jetzt, also der einzige Reim, den ich mir da jetzt drauf machen könnte, ist, dass man halt versucht, nochmal im Zuge dieser Sat1-Schiene nochmal so ein paar interessante deutsche Duelle zu machen, so dass jetzt Robin Krasnicki, der seine WM-Chance gegen Bremer hatte, nun gegen Arthur Abraham antritt und dass Robert Stieglitz jetzt gegen Jürgen Bremer antritt. Um den regulären WBA-Gürtel. Das wäre so das, was ich dahinter vermute. Wie seht ihr das?
Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Also sportlich macht es wahrscheinlich von der Leistungsfähigkeit in beiden Fällen keinen großen Sinn, die Gewichtsklasse zu wechseln. Ist wahrscheinlich mehr so, wie du schon gesagt hast, dass es so in die Richtung gehen könnte für einen von den beiden. Weil, und weiß ich, im Light Heavyweight, den anderen Gürtel hat Stevenson und ja, Stieglitz gegen Stevenson. Ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass Robert Stieglitz da irgendwie lange steht, also der würde recht schnell K.O. gehen und gegen Kovalev sowieso, also das wäre absolut
gegen Bremer?
Absolut verheerend. Ach, auch gegen Bremer sehe ich eigentlich überhaupt keine Chance für Stieglitz. Also ich denke, er ist ja auch nicht unbedingt mit dem allerbesten Kinn gesegnet und dann nochmal aufzusteigen, wo die eigene Power dann nochmal wahrscheinlich eher weniger wird, ist relativ sinnlos. Also
gut, aber man kann halt nochmal darüber ein bisschen Kohle abgreifen. Super Mittelgewicht war ja jahrelang einer der stärksten Klassen. Finde ich jetzt mittlerweile halt nicht, weil ich sag mal jetzt bedingt durch den Weggang von Karl Froch oder dass jemand wie Lucian Bute auch entzaubert worden sind, sind viele Karten da neu gemischt worden. Also die Möglichkeit, an den Titel zu kommen, sehe ich im Super Mittelgewicht momentan einfach viel höher an.
Ja, eindeutig.
Als im Halbschwergewicht.
Ja.
Aber gut, andererseits, Kohle verdienst du nur, wenn du Titelkämpfe hast. Und so kommst du wenigstens an einen dran. Also da, denke ich, dürfte irgendwas machbar sein.
Ja, muss man sehen für Robin Pastnicki, ne? Oder Haxi, wie er früher hieß oder immer noch heißt. Man weiß es nicht genau. Aber ich sehe da eigentlich auch relativ wenig Chancen. Also wenn man ein Award ist, so halt der Gott, dann De Gil. Aber auch so, da, was danach kommt, so Direl, Badu Jack, Shuinov.
Abraham.
Ja, sehe ich ihn auch absolut nicht gegen gewinnen. Also, ich weiß nicht. Also ich sehe ihn ähnlich chancenlos gegen die Elite-Boxer. Super, super Mittelgewicht wie im Light Heavyweight. Also, ich weiß jetzt nicht, warum man es macht, aber das Logischste ist einfach, wie du am Anfang schon gesagt hast.
Geld.
Ist mal so. Genau.
Geld.
Ja. Geld. Wie wir immer so schön zu sagen pflegen, die Antwort auf nahezu jede Frage ist immer Geld. Und das wird wahrscheinlich auch dann der Grund sein, warum man wechselt. Ne?
Ja. Ich meine, ich sag mal so kriegst halt deine deutsch-deutschen Duelle, die Sat 1 halt haben möchte, gut hin. Krasnicki war immer top austrainiert, von daher denke ich, dürften auf lange Sicht die 3 Kilo weniger, die der machen muss, auch kein Problem sein.
Nein, das geht schon. Also der Unterschied ist super, super Mittelgewicht und, ne, und Light Heavyweight sind ja halt ungefähr 3 Kilo und das sollte irgendwie machbar sein für beide schon, ja, aber. Ich sehe beide halt eher von der Qualität eher so auf europäischem Level und da macht es eigentlich keinen großen Unterschied, in welche Klasse man ist, es sei denn, man spekuliert halt auf zukünftige Gegner. Ne?
Ja, oder es wäre schön, wenn sie halt irgendwie versuchen, wie du das schon sagst, europäische Schiene, dass man das vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr in den Fokus nimmt. Ich meine, Igor Mikalkin muss, glaube ich, den EBU-Gürtel im Halbschwergewicht jetzt niederlegen, weil er bald einen Eliminator für den IBF-Titel macht. Ich denke, das wäre auch nicht schlecht, wenn so ein Robert Stiegels einfach mal Europameister im Halbschwergewicht wäre und den dann einfach mal so ein bisschen auch in die TV-Präsenz mit reinnehmen würde. Einfach so, dass er erstmal überhaupt mal wieder wahrgenommen wird.
Ja. Ja, oder vielleicht in Zukunft mal ein Duell Krasnicki gegen Feigputz oder so. Ist ja einiges möglich so eigentlich. Ja, was man da so
oder
basteln könnte.
Gegen Zeuge.
Ja. Wäre auch nicht schlecht. Digga, absolut. Aus dieser Sicht muss man das Ganze sehen. Man wird sehen, was die so vorhaben, aber es riecht schon ziemlich stark danach, was du halt gesagt hattest. Gut, gut. Weitere News, Robert?
Eine nicht so schöne News ist, dass Sinan Samuel Sam tot ist. Ein in Deutschland ja doch recht bekannter Boxer, türkischer Nationalität, damals in Frankfurt geboren, ich glaube 99 Weltmeister bei den Amateuren im Superschwergewicht und hier auch recht erfolgreich im Boxen unterwegs gewesen, ist leider an den Folgen seiner Leberzirrhose gestorben, im Alter von nur 41 Jahren.
Ja. Die Erfolge als Amateur hat er mit Light Heavyweight erzielen können, aber wie du schon sagst, ist leider viel zu früh von uns gegangen.
Echt? War das im Halbschwergewicht? Ja. Ich dachte, der wäre im Superschwergewicht gewesen.
Nee. Hm. Krass, ne?
Ja, gut.
Schon heftig. Ach, weiß man nicht. Ich meine, damals habe ich sehr viel Boxen geschaut. Ich habe diese Cards damals also alle gesehen und die Kämpfe damals waren schon ziemlich, ziemlich geil von Sinan Samuel Sam. Also da sind einige Dinge dabei gewesen, die doch schon richtig, richtig geil waren damals hier gegen Bakhtov oder Oleg Naskaev. Das waren schon extrem perverse Schlachten, also sehr, sehr ansehnlich. Also wenn ihr euch mal einen schönen Kampf angucken sollt, schaut euch die Kämpfe gegen Bakhtov und Naskaev an. Ja. Das ist schon sehr, sehr unterhaltsam. Also ist auf jeden Fall ein Typ im Ring, hat er ja auf jeden Fall Eier aus Stahl. Und ist dann am Ende konnte man dann schon sehen, dass die Reise nicht mehr so ganz so erfolgreich ist, wahrscheinlich. Aber dass er jetzt gestorben ist, ist halt immer irgendwie schon hart. So, ne? Weil wenn man Leute so im Grunde vor kurzem so in der Blüte ihres Seins so im Fernsehen gesehen hat und die dann ja, jetzt sterben, das ist schon immer richtig übel.
Zumal er noch an Leberversagen, was kein schöner Tod ist.
Nee.
Das geht leider nicht wie vom Blitz beim Kacken getroffen, von jetzt auf gleich, sondern das ist ein echt schleichender Prozess. Das wünscht man niemandem.
Ja. Von daher sagen wir Tschüss, Sinan. Gut. Weitere News. Auch wenn es schwerfällt, aber gibt es sonst noch irgendwas?
Naja, was so eine richtige News als solches ist es nicht, aber auf jeden Fall finde ich, das ist eine schöne Ansage. Der Weltverband WBC räumt ein bisschen weiter auf. Es gibt wohl keine weitere Schonfrist für den Weltmeister im Mittelgewicht. Der Sieger von Cotto gegen Alvarez muss auf jeden Fall als nächstes dann gegen Golovkin antreten. Und da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Also auf den Kampf Cotto-Alvarez freue ich mich sowieso. Aber dass dann der Kampf dann gegen Golovkin kommt, mit dem jeweiligen Sieger, da freue ich mich umso mehr drauf.
Ja gut, also haben wir ja im Prinzip schon einige Klarheiten dazu. Also ich denke mal, wenn man ganz ehrlich ist, Cotto wird gegen Alvarez ziemlich chancenlos sein. Also bei allem Respekt Cotto gegenüber und den, ja, zwei klaren K.O.-Siegen in seiner neuen Gewichtsklasse, aber man muss die Gegner auch schon ein bisschen relativieren und wie die Siege zustande gekommen sind. Also er hat einen verletzten Sportler geschlagen und einen etwas überbewerteten mit wenig Punch. Nur geschicktes Matchmaking kann man es vielleicht nennen, mit vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass Martinez verletzt war. Ansonsten, ja, gegen die absolute Elite hat Cotto auch nicht wirklich überzeugen, ist vielleicht das falsche Wort, aber er hat klar verloren, seine Kämpfe gegen die wirklich starken Jungs oder wirklich, ja, vielleicht Pound-for-Pound-Jungs und Canelo in dem Alter, wo er ist und wie gesagt, die Gegnerschaft, die er bisher schon vor den Fäusten hatte, Wahnsinn, hat im Prinzip nur, ja, einen Kampf verloren und das war jetzt auch gar nicht, also er wurde ja nicht hergeboxt in dem Kampf, es war ein guter Punktsieg vom Gegner, aber also, ja, einer hat sogar unentschieden gehabt, das war schon, wie gesagt, für so einen jungen Mann eine super Leistung damals. Und ja, Cotto ist mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, nicht mehr auf dem Niveau in seiner jungen Jahre. Hat abgebaut auf jeden Fall. Canelo ist gerade aufstrebend, lernt immer noch weiter dazu, wird besser und stärker. Und ja, dementsprechend denke ich, ist eigentlich hier der Ausgang ziemlich eindeutig. Die Frage nur für mich, durch K.O. oder nach Punkten, da bin ich mir hier gar nicht sicher. Also Cotto kann man schon zutrauen, ist ein zäher Hund, dass er das auch über die Distanz schaffen kann. Aber Canelo hingegen traue ich auch, wie gesagt, den vorzeitigen Sieg zu. Also da ist es 50-50 in der Hinsicht. Aber so die Frage des Siegers stelle ich mir eigentlich hier weniger. Ja, und dann würden wir Golovkin gegen Canelo sehen. Und das wäre doch eine fantastische Ansetzung. Also da, den Kampf, den würde ich ja, es ist ja unglaublich, wie gerne ich den sehen würde. Vielleicht einer der krassesten Matchups, die man vielleicht momentan so in dieser Gewichtsklasse oder den Gewichtsklassen drumherum machen könnte, da würde ich auch nicht wissen, wer da gewinnt. Also Tendenz geht schon irgendwie zu Golovkin, weil es ist schon eine unheimliche Maschine. Also wirklich gutes Skillset, kann boxen, kann punchen, kann den War-Modus einschalten oder eben auch nicht, kann auch boxen mit einem guten Jab. Obwohl er ziemlich klein ist, eine gute Reichweite, also ja, mit unheimlicher Power ausgestattet und guten Nehmerfähigkeiten, so wie es aussieht, auch. Also quasi das Skillset der Unschlagbarkeit, zumindest könnte man das momentan denken.
Jedenfalls im Mittelgewicht.
Ja, ja, zumindest in der Gewichtsklasse, wo er jetzt ist, sowieso auf jeden Fall, dass ich noch, also da wüsste ich nicht, einen Gegner, der ihn da besiegen kann. Ja, gegen Canelo, das ist natürlich dann eine ganz andere Gegnerschaft. Wahrscheinlich, ja, auch jemand, der möglicherweise es irgendwann mal in die Pound-for-Pound-Ranglisten reinschafft. Golovkin, natürlich muss man ihn auch da sehen. Für mich eigentlich so ein Duell vielleicht auf Augenhöhe. Aber wie gesagt, Golovkin favorisiere ich da momentan eigentlich fast gegen jeden, weil er einfach ja, diesen Mörder Punch auch noch dazu hat. Also kann jeden Gegner im Endeffekt mit einer Hand wegmachen, wenn er da präzise trifft. Und ja, also für mich eigentlich in jedem Matchup der Favorit, auch gegen Canelo wäre leichter Favorit, denke ich, in meinen Augen. Also 45, 60, 40, aber ganz eng. Wäre ein super Matchup, also auf diesen Kampf würde ich mich wirklich sehnsüchtig freuen.
Ja, eben nicht anders. Vor allem, wenn es ein bisschen hilft, dass der Kampf dann wirklich kommt, also das wäre schon sehr, sehr nice. Also ich hoffe sehr, dass das Ding nächstes Jahr kommt und würde mich auch natürlich unfassbar darauf freuen.
Freust du dich denn auch auf den Kampf Roy Jones Jr. gegen Enzo Macarinelli?
Natürlich.
War das eine gute Überleitung?
Ja, brillant. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn es da sogar um den WBA Superchamp im Cruisergewicht gehen würde, was ja auch irgendwie aktuell.
Vielleicht gibt es ja noch einen WBA Super Super Legend Champ.
Ja, also ich weiß nicht. Also Enzo Macarinelli. Ich meine, es vergeht ja kaum eine Box. Podcast-Episode, ohne dass wir die erwähnen. Und natürlich Shane Briggs darf auch nie fehlen, aber der gute Enzo Mac jetzt gegen Roy Jones ist schon krass, ne? Also ist schon krass. Also, dass da jemand, der vor kurzem gegen Bremer vorzeitig krass verloren hat.
Ja, das ist jetzt anderthalb Jahre her.
Ja, aber dass der dann gegen Roy Jones am besten Willen, also Roy Jones, Seine beste Zeit ist einfach vorbei und.
Ja, aber ganz ehrlich, sagen wir mal so, hätte Marco Huck seinen Titel damals nicht gegen Glowacki verloren, dann hätten die jetzt gegeneinander geboxt. Hättest du den Kampf besser gefunden?
Nein, auch fürchterlich. Ganz fürchterlich. Also Roy Jones ist halt immer noch gut genug, um irgendwelche Journeymen klar zu schlagen, keine Frage. Aber sobald die Gegner dann besser werden, wird es ja wirklich hässlich so für ihn. Und
wie zum Beispiel gegen Lebedev. Das war ja wirklich nicht schön, wie der da gegangen ist. Also da hat er mir richtig leid.
Ja, nur man muss das auch ein bisschen relativieren. Also ich finde, Roy Jones natürlich ist nicht mehr ansatzweise mehr in seiner Prime. Klar, auf jeden Fall. Das ist steht außer Frage. Aber ich finde, er kommt mir trotzdem noch ein bisschen zu schlecht weg. Weil man macht ihn wirklich, also man sieht ihn ja mehr oder weniger in jedem Kampf, wo der Gegner ein bisschen besser wird, in Lebensgefahr, so salopp formuliert, weiß ich nicht. Also, der ist immer noch stark, also natürlich weit entfernt, wie gesagt, von damaligen Zeiten. Und ich finde auch nicht gut, dass er weiter boxt im Endeffekt, auch wenn ich natürlich auch gerne Legenden nochmal boxen sehe. Nur, ja, dass die Klasse halt nicht mehr so da ist wie vor 10 Jahren vielleicht. Ist traurig mit anzugucken, wenn man früher mal Fan von ihm war. Ich bin ein großer Fan von Roy Jones gewesen und bin es auch eigentlich immer noch. Nun, man muss es wie gesagt ein bisschen relativieren. Er hat im Endeffekt die Niederlage, die er hatte gegen Green, das wurde abgebrochen. Gut, er war am Boden, klar, aber der Abbruch ist sowas von lächerlich. Den Kampf, ich weiß nicht, man kann ihn eigentlich nicht als vorzeitige Niederlage werten. Zumindest für mich persönlich ist das nicht so. Also, wenn ich weiß nicht, wie der Kampf weitergelaufen wäre, dann, wenn die Runde beendet wäre und es geht dann weiter bei Runde 2, 3, 4, keine Ahnung. Man hat den Kampf eben im Endeffekt nach 2 Minuten abgebrochen und kann man im Prinzip nur, ja, sich Gedanken darüber machen, wie es möglicherweise geendet wäre. Keine Ahnung, gegen Hopkins dann, ja, langweiliger Kampf. Gut, Hopkins natürlich immer noch in der Ausnahmeverfassung gewesen zu dem Zeitpunkt 2010, auch vielleicht sogar heute noch immer einer der stärksten Leute in der Klasse, wurde jetzt nur von Kovalev, ja, eindeutig geschlagen. Ansonsten hat er immer knappe Kämpfe gehabt gegen absolute Top-Leute, wo man ihn immer hat eigentlich schon verlieren sehen, weil er schon so alt ist. Gegen den hat Jones, ja, nach Punkten natürlich war es klar und deutlich, aber er hat auch trotzdem einige Runden gewonnen. Also da haben einige gegen Hopkins auch schon schlechter ausgesehen. Und gegen Lebedev war das bis zum K.O. in allerletzter Sekunde, ich glaube 20 Sekunden vor Kampfende. Der Kampf war fast unentschieden. Jones hat auf einer Scorecard sogar geführt. Und auf der anderen war, glaube ich, mit 2 Runden hinten. Das war ganz eng und das sah gut aus gegen Lebedev. Und damalig Lebedev, einer der, oder vielleicht der Mann, so in der Gewichtsklasse, da sah Jones keineswegs schlecht aus. Und danach hatte der Roy Jones alle Kämpfe gewonnen. Ist seit 4 Jahren ungeschlagen. Natürlich nur Aufbaugegner besiegt, das ist außer Frage so. Aber wie gesagt, so ein Mann wie Macarinelli, ich finde das von der Ansetzung her eigentlich relativ geschickt. Ich meine, Enzo müsste Jones eigentlich noch schlagen können. Der ist so löchrig und offen, also da dürfte Jones auch ja, Pastime noch genug Lücken finden, um den wegzunocken oder einen klaren Punktsieg einzufahren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Enzo hier gewinnt. Also ich sehe Roy Jones hier schon als klaren Favoriten, selbst wenn er ja, also wie gesagt, er sollte nicht gegen Leute wie Kovalev oder irgendwie sowas boxen. Das ist ganz klar. Da sind wir uns einig. Ne? Oder die Top 5 aus den Gewichtsklassen, da sehe ich Roy Jones auch nicht mehr gewinnen. Aber so Leute wie Enzo Macarinelli, die viel Trefferfläche bieten und nicht das beste Kinder haben, also das kann man schon noch machen, denke ich. Das ist eine vertretbare Ansetzung. Natürlich ist das, wie gesagt, unnötig, was er dann macht, weil es im Endeffekt nur noch seine Legacy beschädigen kann. Es werden keine Top-Siege mehr kommen gegen Top-Gegner. Und von daher, weiß ich nicht, muss man als Pound-for-Pound-Boxer das nicht tun. Aber gut, wenn er den Spaß noch hat am Boxen und es wirklich aus Spaßgründen macht, ich weiß nicht, wie es da finanziell um ihn steht, dann soll er boxen. Wenn es um Geld geht, habe ich gesagt,
denke mal, nächster Zeit wird es wahrscheinlich gut sein, weil er ist ja jetzt auch Russe geworden offiziell. Und viele Bürgermeister haben ihm wohl kostenlos Häuser angeboten, damit sie bei ihm in der Stadt dann wohnen. Also ich denke, Roy Jones, Jeschinski dürfte jetzt eigentlich so russisch gesehen ausgesorgt haben. Denn da ist er wohl im Gegensatz zu den USA wohl noch ein ziemlich bekannter Name.
Ja, ist auch definitiv. Also, wie gesagt, Roy Jones, na gut, er ist 46 mittlerweile, das muss man natürlich auch sagen, aber wie gesagt, also Leute so auf dem Niveau von Macarinelli, denke ich, sind durchaus noch machbar und da spricht dann auch nicht viel dagegen, dass er solche Leute boxt und schlägt. Nur man darf das natürlich, oder muss es in der Relation sehen, ja. Man darf ihn nicht mehr mit dem Roy Jones vergleichen von vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder wie auch immer, da wo er halt die Gewichtsklassen dominiert hat. Das darf man nicht machen. Man muss ihn einfach als normalen, sag mal, vielleicht Top 20 Mann noch in der Gewichtsklasse ansehen. Und er hat seine Möglichkeiten, gewisse Leute auch noch in diesen Regionen zu schlagen, je nachdem, wen er sich da aussucht. Ich denke, Macarinelli ist so ein Mann, der vielleicht genau ideal ist, auch wie gesagt, kommt aus schweren Niederlagen, kommt aus einer langen Inaktivität und ja, warum soll man sich den Gegner nicht aussuchen? Ich meine, wenn er gegen ihn jetzt verlieren sollte, ist es, denke ich, auch der letzte Kampf. Da sind wir uns einig, weil dann hat er auch keine Ambitionen mehr, dann muss er es lassen. Aber gut, ich meine, wie gesagt, er hat jetzt seine Hausaufgaben gemacht, hat da ein paar Gegner geschlagen, die natürlich nur auf dem Papier irgendwas wert sind, aber er will sich jetzt nochmal steigern. Er will nochmal mit Macarinelli zumindest jemanden boxen, der ansatzweise zumindest einen Namen hat, den man kennt. Und wenn er den gewinnt, ich meine, gut, damit qualifiziert er sich sportlich im Endeffekt dann wieder für noch eine weitere Aufgabe. Und wie gesagt, solange er die Hausaufgaben macht, ist das alles soweit okay, denke ich. Aber trotzdem als Fan ist es natürlich schon schade um Jones, dass er halt ja viele unnötige Kämpfe noch gemacht hat, ne, in seiner Karriere. Auch viele unnötige Niederlagen, schwere K.O.-Niederlage zum Beispiel gegen Lebedev, auch wenn sie in allerletzter Sekunde ist, aber das ist nun mal passiert und eigentlich sollte man sagen, danach ist Schluss, aber gut, Jones hat anscheinend noch den Spaß und gut, wenn es ihm Spaß macht, warum nicht?
Ja, so sollen sie machen, wenn sie beide Bock drauf haben, von mir aus, aber ich fände es halt wirklich traurig, wenn es dann irgendwie um den WBA Super Champ-Titel gehen würde. Es wäre da so ein bisschen bedenklich, aber ansonsten sollen sie machen. Ich würde es sogar angucken.
Also ich habe bis jetzt nur gehört, es soll jetzt wohl wieder nicht darum gehen. Naja.
Wir werden sehen, ob es denn überhaupt dazu kommt und um was es dann geht. Und ja, man wird sehen. Ist alles doch recht vage so im Moment. Gut, dann gibt es noch eine News. Robert?
Naja, wirkliche News. Es geht eigentlich eher darum, sagen wir, das könnten wir vielleicht, ich weiß nicht, wie weit wir das jetzt besprechen sollen. Wir haben uns ja im letzten Podcast ziemlich ausgiebig darüber unterhalten, was wir von dem Ergebnis Feigenbutt und De Carolis gehalten haben. Und das haben anscheinend auch gar nicht so wenig andere Medien oder Leute in sozialen Netzwerken gesehen. Also ging sehr oft die Meinung durch auf Twitter, Facebook. Und wie die ganzen Portale heißen, dass halt Feigenbutz das Ding klar gewonnen hat. Und viele haben sich auch darüber aufgeregt, wie er sich nach dem Kampf bei den Interviews verhalten hat. Und jetzt mittlerweile hat er sich wohl, glaube ich, ein bisschen angegriffen gefühlt und hat über, also jedenfalls konnte man das auf ran.de nachlesen, dass er wohl jetzt darüber nachdenkt, dann seine Kämpfe wohl eher im Ausland dann zu bestreiten. Und nicht hier in Deutschland, weil er sich ja jetzt hier nur noch angefeindet sieht.
Ja, Was aber im Grunde totaler Blödsinn ist, weil wartet irgendwo auf der Welt irgendwen, irgendwo auf Vincent Feidenbuchs. Ich weiß nicht, ist man in Amerika geil auf ihn oder in Österreich oder in Luxemburg oder so, weiß ich nicht, oder in Kenia oder so, ich glaube eher nicht. Von daher, er wird sicherlich weiter.
Also ob man auf ihn darauf wartet, weiß ich auch nicht, aber mal ganz ehrlich, da steht er dann unter Zugzwang und muss sich dann mehr beweisen, denn da hat er dann keinen Heimvorteil. Gut, ich meine, er hat ja auch schon ein paar Mal im Ausland geboxt, so ist es nicht. Aber das waren ja dann auch eher Boxer, die halt unter seinem Niveau anzusiedeln waren, die er auch klar besiegen konnte. Aber wenn es jetzt, sagen wir mal, jetzt ein Kampf De Carolis gegen Feigenbutz in Frankreich, da, glaube ich, müsste sich Feigenbutz ein wenig mehr ins Zeug legen.
Ich denke auch. Und dazu wird es ja einfach nicht kommen, weil man kann mit ihm da kein Geld verdienen. Und also das ist natürlich vollkommener Quatsch. Man ist wahrscheinlich ein bisschen erbost halt aufgrund des großen Shitstorms, der dann doch so einherging. Also wenn man sich so die Kommentare auf seiner Facebook-Seite mal durchgelesen hat nach dem Kampf, das war schon krass. Und hat er sich halt auch ein bisschen selber zuzuschreiben.
Ne? Ja, man muss dazu sagen, in heutigen Zeiten, ich sag mal, Kritik ist die eine Sache. Wenn vor 20 Jahren ein Fehlurteil war, dann ging das vor allem durch Medien. Heute hast du halt noch soziale Medien und da kann halt jeder was zu schreiben und im Zeitalter des Internet-Trolls wird auch halt Kritik manchmal nicht sachlich geführt, sondern auch vor allem mit Schimpfwörtern.
Ja, und
das kann man natürlich, dass man dann da auch mal ein bisschen beleidigt wirken kann, kann ich ja auch verstehen.
Ja, durchaus. Aber ich denke, das muss man entspannt sehen. Also wenn ihr Fußball interessiert seid und ein x-beliebiger, sagen wir mal, Bundesliga-Verein verliert am Wochenende und man guckt sich dann so die Kommentarspalte an zu dem Ergebnis, was die Leute so drunter schrieben, das ist der Wahnsinn. Das ist unfassbar, eigentlich, was da für Kommentare immer so kommen. Das ist schon echt. Die Masse der Kommentare ist da echt schon unanständig so. Ne? Manche Shitstorms haben sicherlich ihre Begründung, aber manche Sachen sind natürlich auch total überzogen. Und zu beleidigen geht sowieso nie. Und aber so ein kleineren Shitstorm hat er schon nicht zu Unrecht bekommen, würde ich einfach mal sagen, weil das Verhalten war schon echt grenzwertig. Also wenn er den Typ da dominiert hätte und fürchterlich klar und brutalstmöglich geschlagen hätte, dann hätten alle gesagt, gut, lass ihn so reden, ne? Juckt niemanden. Aber dieses Urteil und dann dieser Kommentar von ihm, das kann ja kaum eine andere Reaktion hervorrufen. Ne?
Schulde schon mal der Fresse von der Arne, ich hab dir klar geschlagen.
Ja, so in der Blase. Ja, grauenvoll. Oder hat er sich den schon verdient? Und ja, vielleicht ist es, führt es ja auch nur zum Guten. Ne? Aber mein Gott, ich meine, man muss halt sehen, Boxen ist halt auch irgendwie Showgeschäft und auch ein schlechter Ruf ist ein Ruf und es wird ihm sicherlich nicht geschadet haben. So, ne? Und dann wollen,
ja, wie sagte schon Mayweather, manche Leute bezahlen, um mich siegen zu sehen, manche bezahlen, um mich verlieren zu sehen, aber am Ende zahlen sie alle.
Genau. Und von daher ist vielleicht auch so eine Schiene zu fahren nicht so die schlechteste, ne?
Nein, man muss ja auch sagen, Leute, die dem Boxsport angehören, zumindest die, sagen wir mal, große Menge an Boxsportfreunden, sind schon Leute, die generell unterhalten werden wollen. Ja, man möchte Unterhaltung sehen. So, und wo schaltest du lieber ein? Wenn Mike Tyson boxt in seiner Primetime oder wenn Wladimir Klitschko boxt in seiner Primetime?
Ja, weil da einfach mehr Action ist.
Weil du eben, genau, da ist für jedermann einfach was dabei. Es gibt Leute, die Ghetto-Jungs so, die warten nur auf die Aktion. Was macht Tyson als nächstes? Gibt er Kopfstöße? Beißt er irgendwie? Oder bricht er dem Gegner den Arm? Oder kommt ein geiler Knockout? Was erlebst du? Du hast unheimliche Emotionen im Kampf. Es gibt dann Leute, die vergöttern solche Typen. Die möchten einfach genau solche Leute mit Ecken und Kanten im Ring sehen. Das ist das, worauf wirklich viele Leute abfahren. Es gibt dann aber auch die Leute eben gar nicht mögen, aber die schalten ja logischerweise dann auch ein. Das sind die Hater und die wollen unbedingt, dass der Mann verliert. Ja? Also du bekommst jedermann mit so einer Art und Weise vor die Kiste. Aber alle wissen jetzt seinen Namen nach der Aktion. Das war im Internet, das war überall in gewissen Medien vertreten. Du machst dich natürlich dadurch publik. Du bist auf jeden Fall im Rampenlicht. Natürlich gibt es dann die eine Seite, die dich deswegen mag. Also ich finde so Typen generell eigentlich auch gut. Aber in seinem Fall finde ich das nicht gut, weil er eben nicht die Klasse hat, die dieses große Maul eben im Endeffekt sagen wir mal, unterstützt oder rechtfertigt. Ja? Bei Tyson damals war es einfach okay. Ich meine, der hat seine Leistung im Ring zumindest bis zum Gefängnisaufenthalt gebracht und konnte im Endeffekt dann auch die Fresse aufreißen und sich vielleicht auch einige Dinge im Ring erlauben. Und bei Feigenbutz ist das natürlich, wie gesagt, wirkt es einfach lächerlich. Wenn er gegen einen, ja gut, Aufbaugegner wäre vielleicht ein bisschen böse, den letzten Gegner gegenüber, war schon nicht schlecht, aber ja, wenn du gegen so einen Mann, wie gesagt, verlierst und dann so eine Show dann abziehst, im Nachhinein passt das gar nicht. Im Vorfeld finde ich das angebracht, Pressekonferenzen etc., wenn du da Trash-Talk machst, alles wunderbar, um den Kampf anzuheizen, aber wenn du eine schlechte Leistung gebracht hast und dann erzählst du da sowas, ja, geht für mich gar nicht klar und dementsprechend hat er seinen Shitstorm auch verdient und ich glaube auch nicht, dass er da so persönlich draus lernen wird. Ich denke, der hat einfach so seinen ja, limitierten Geisteszustand, ist jetzt nicht der hellste. Und er hat halt sein Niveau und ja gut, da hat er sich wiedergefunden drin jetzt und hat das so preisgegeben. In der Artikulation etwas unglücklich alles gelaufen. Aber nur gut, ist im Endeffekt jetzt so gewesen. Aber wie der Eugen schon richtig sagte, ist das nicht unbedingt etwas, was ihm persönlich schadet, wenn es denn irgendwie darum geht, Geld zu verdienen mit dem Boxsport. Ja, weil, wie gesagt, solche Leute kriegen Einschaltquoten und dementsprechend, ja, muss er mit dem Shitstorm einfach umgehen können. Ich denke auch, dass ihn das nicht groß interessiert. Oder wird euch das groß interessieren, wenn ihr da irgendwie in den Medien seid und da beleidigt euch einer auf der Facebook-Seite oder so. Also ich meine, da muss man dann als öffentliche Person, wenn man ein großes Maul hat, vielleicht auch drüber stehen. Ja, wer Wind sät, der erntet.
Hat mich jetzt jemand beleidigt, weil ich ihm nicht gefalle beim Boxen? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich versuche doch eigentlich... Warum sind die so gemein? Ich...
Ja, liebe Hörer, ich könnte...
Ich hab doch auch Gefühle.
Mehr beteiligt, mehr Kommentare, mehr haten oder auch mal so ein Shitstorm. Das wäre natürlich auch nicht schlecht.
Ich will doch nur geliebt werden.
Ja, ich finde das einfach alles ein bisschen überbewertet. Also keine Ahnung. Ja. Es gibt natürlich, und das sind ja Boxer. Ich meine, das sind Leute schon, wenn du Boxer wirst, Profi-Boxer, dann musst du schon auf eine gewisse Art und Weise abgehärtet sein. Ja? Sonst machst du diesen Sport auch gar nicht. Das ist schon eine der härtesten Sportarten, so, die es gibt. Und dementsprechend weiß ich nicht. Also die Jungs sind schon ziemlich hart im Nehmen. Auch nicht nur im Ring, sondern meistens auch außerhalb. Also damit kommen die klar. Beim Fußball ist das, wie gesagt, so eine andere Sache. Da gibt es Leute, die gehen vielleicht mental daran kaputt, wenn da irgendwie Plakate aufgehangen werden oder kommen die Rausrufe oder wie auch immer, werden ausgepfiffen beim Ballkontakt, wenn sie keine Leistung mehr bringen. Das ist natürlich schon so eine zwiespältige Geschichte, weil na, Fußball ist da ein ganz anderer Sport. Oder auch andere Sportarten, nicht nur Fußball. Aber wie gesagt, Faustkampf und ja, wenn du da im Endeffekt eine große Fresse hast, dann musst du auch damit leben, wenn andere eine große Fresse zu dir haben. Und ich denke, das ist eigentlich kein Problem für den Vincent, auch wenn er noch jung ist. Ich denke, daran kann man im Prinzip nur wachsen. Nur der Druck auf ihn natürlich wird natürlich immer größer, ist klar, wenn du so Interviews gibst. Und dann musst du natürlich auch dementsprechend irgendwie, irgendwann und irgendwo deine Leistung dann auch mal bringen und widerspiegeln. Und da sehe ich halt das Problem bei ihm. Ich sehe da nicht so das große Talent, ja, so besondere Skills, wo er jetzt ausbauen könnte, wo er sich extrem entwickeln könnte. Das sehe ich in ihm nicht und ich denke nicht, dass er da eine große Entwicklung auch hinlegt. Und dass er so auf seinem Niveau, wo er jetzt ist, ungefähr verbleiben wird, vielleicht ein bisschen nach Luft nach oben geht er möglicherweise, aber so, er hat einfach nicht die Ansätze, wo man sagt, ah, hier, da ist vielleicht mal irgendwie in 2-3 Jahren was möglich. Ja, das sehe ich in ihm nicht und dementsprechend passt die große Klappe nicht. Ja, ich denke auch, er wird ziemlich schnell von der Bildfläche verschwinden. Wie hieß er denn noch gleich? Da gab es noch einen anderen Deutschen, der war auch ungeschlagen, der war auch so ein Brawler. Da hat er eine Niederlage kassiert und dann haben sie ihn aus dem Stall geworfen. Und der
Robert noch was. Ja, Robert genau. Noch was, ein Halbschwergewicht war der.
Ja, genau, richtig. Da, wo der Uli Wegner den immer.
Robert Woge.
Robert Woge, genau, den meine ich. Wunderbar, danke, dass du das genau rausgefunden hast.
Jetzt aber gerade. Der ist ja nicht so eine Klappe, ne?
Nee, aber so ein ähnlicher Typ Boxer. Ne? Der war auch mit Schlagkraft ausgestattet, hat gebrawlt, war actionreich.
Hatte null Deckung gehabt.
Ja, genau, null Deckung, richtig. So, sicher, da ist der Feigenbutz natürlich, ja, ist schon etwas besser, würde ich sagen, aber auch nicht viel. Also viel nimmt sich das nicht und ich denke, er wird im Endeffekt irgendwann wie gesagt, ist eine Frage der Zeit, genauso von der Bildfläche verschwinden, wenn er mal so eine 1-2 Niederlagen kassiert hat, möglicherweise auch K.O. gegangen ist. Beim Bogo muss man sagen, hat zumindest Nehmerfähigkeiten gehabt. Beim Feigenputz, ich weiß nicht, also der war gegen den Italiener unten, der war auch ein paar Mal hört von den Schlägen und der hatte jetzt nicht über die große Schlagkraft verfügt. Wenn da wirklich jemand kommt mit ein bisschen was dahinter, ja, und da ja, kann solche Treffer setzen wie der italienische Kandidat vor ein paar Wochen, dann ist das Ding ziemlich schnell vorbei und die Karriere von Feigenbutz dann dementsprechend auch. Also ich denke, länger als 1-2 Jährchen werden wir den guten Herrn dann auch wahrscheinlich nicht mehr ja, allzu oft im Ring sehen. Oder zumindest nicht mehr live im Fernsehen.
Ja, oder wer?
Da erinnere ich mich. Ich kann mich erinnern, das war der, ich glaube, vorletzte oder vorvorletzte Kampf von ihm. Und da hat Uli Wegner, glaube ich, auch noch gesagt, Robert, du musst die Deckung mehr hochnehmen. Ach, egal, ich gehe auch so nach vorne. Und da hat, glaube ich, Uli Wegner ihm so eine leichte Ohrwatsch gegeben. Du nimmst jetzt die Deckung hoch.
Ja, der war schon cool, ja, unterhaltsam. Habe ich auch gern gesehen, ey. Ich war auch sympathisch. Aber gut, wie gesagt, hat eine Niederlage kassiert und dann, ja, wurde er.
Also, der ist nicht rausgeflogen, soweit ich weiß. Der hat selbst seine Karriere beendet. Aber ich doch einfach mal, weil er selber gemerkt hat, okay, hier ist die Fahnenstange erreicht. Weiter komme ich nicht, und bevor ich mir dann noch mehr so Dinge, weil ich kann mich dann, nach dem Kampf, den er verloren hatte, war der ja auch so ramponiert, dass sein Ohr angeschwollen war, wie bei einem UFC-Kämpfer.
Ja, es war übel. Da hat auch der Uli Wegner nach im Interview gesagt, also ich bin auch der Meinung, dass das wahrscheinlich sein letzter Kampf gewesen sein sollte. Das hat er so im Interview gesagt und es ja, ist dann auch dazu gekommen. Ich denke, die werden ihn auch intern beraten haben. Nur, ich weiß nicht, was die jetzt, wie gesagt, in dem Feigenbutz da dann Besonderes sehen. Wo ist der jetzt so viel besser als dieser Robert Woge? Also sicherlich etwas besser schon, aber ja, wie gesagt, das wird einfach nicht reichen. Das muss man eigentlich auch sehen. Also gut, vielleicht macht man sich da natürlich dann auch irgendwelche Illusionen durch das Alter und sagt, der ist ja noch so extrem jung. Und das stimmt natürlich auch, klar. Bist du mit 18, 19, 20 noch kein kompletter Boxer und bist, ja, schon in deiner besten Zeit. Gut, Tyson ja, war es, ist eine Ausnahme.
Ich meine ganz ehrlich, die Frage ist nicht schlecht. Was siehst du in dem? Die Frage ist, für was siehst du den? Ich meine, wenn du mal guckst, weil ich jetzt wie heißt der jetzt, ihr Felix Lamm im Weltergewicht. Das Weltergewicht, das ist somit die stärkste Klasse. Da kannst du als Deutscher meistens in keinster Weise mithalten, weil diese unglaublich brutal stark besetzt ist. Dennoch hat SES den unterm Vertrag. Ja, weil sie den gar nicht wahrscheinlich dafür sehen, sondern sagen, komm, wir versuchen den jetzt einmal über die MDR-Schiene wenigstens auf nationaler Ebene halt zu vermarkten. Und halt den deutschen Titel halt so ein bisschen ins Fernsehen zu kriegen, damit wir einen Titel haben und dafür Geld kriegen. Ich meine, ganz ehrlich, du siehst ja, was Sat.1 so veranstaltet oder mit den Boxstellen untereinander. Irgendeinen WBA-Weltmeistertitel kriegt man für den schon raus und dann kann man den auch da ausboxen lassen. Dass das nicht absolute Weltspitze ist, hat man ja zum Beispiel auch bei Bremer gegen Konrad gesehen. Aber ja, du kannst es halt vermarkten. Ich schätze einfach mal, ein deutscher Boxer vermarktet sich halt einfach besser als ein nicht-deutscher Boxer im deutschen Fernsehen.
Das ist natürlich richtig, klar. Man weiß natürlich die Hintergründe nicht. Deswegen habe ich auch die Frage jetzt gestellt. Warum
war jetzt eine reine Vermutung von mir.
Was sieht man da? Genau, das war auch nur eine Frage, wie gesagt. Nur, wenn man, wie gesagt, versucht, jemanden zu vermarkten, dann muss man es dann aber auch irgendwie mit einer gewissen, ja, reellen Vorstellung tun. Ich weiß nicht, ob die wirklich denken, dass der mal irgendwas bewegen kann oder ob die einem einfach nur den Schein aufersetzen wollen, dass er mal etwas, einen größeren Titel vielleicht gewinnt. Ich glaube, von Versauland ist man wirklich der Überzeugung, denn wenn man es nicht wäre, dann hätte man das Urteil einfach gerecht ausfallen lassen. Dann braucht man auch so ein Ding nicht mehr zu kaufen, zu schieben oder wie auch immer. Ich will jetzt da keinem was unterstellen, aber das war so eindeutig jetzt, dass es wieder sehr danach riecht und wahrscheinlich ist, dass da auch irgendwas gelaufen ist. Man möchte ihn schützen, man möchte ihn ungeschlagen halten und dementsprechend macht man sich da irgendwelche Hoffnungen definitiv, weil man sieht ja auch, selbst wenn er eine Niederlage jetzt gehabt hätte, ja, guck auf Stieglitz, guck auf Arthur Abraham, guck auf Felix Sturm. Wie viele Kämpfer hat der Stieglitz jetzt verloren in den letzten Jahren? Wie viele Kämpfer hat der Felix Sturm verloren in den letzten Jahren? Ja, ich glaube, Sturm ist es sogar ganz krass. 2 Siege aus den letzten 8 Kämpfen und was haben wir da? Und trotzdem sind die Einschaltquoten noch da. Ja, also man hat es ja nicht unbedingt dann nötig, so einen Jungen ungeschlagen zu halten. Aber ich glaube, bei Feigenbutz hat man wirklich irgendwie Ja, irgendwas sieht man da, was nicht da ist, oder man erhofft sich da was, dass der Junge vielleicht wirklich mal irgendwas reißen kann. Das ist meine persönliche Meinung zumindest, weil wie gesagt, sonst hätte man ihn auch verlieren lassen.
Er hat ja schon eine Niederlage im Rekord, also das heißt, also auf irgendwas Makelloses zu achten, fällt er ja jetzt eh weg.
Ja, na eben, deswegen, ne? Man möchte das, gut, es kann sich auch sein, dass man ihn abgrasen oder abernten möchte, ja, dass man sagt, okay, man möchte ihn irgendwie an den Titelkampf bringen, um da einmal was zu verdienen, und wenn er dann in diesem Kampf verliert, dann kann man natürlich immer noch sagen, ja, der war ja erst 19 oder wie alt auch immer dann er ist, wenn er dann den Titelkampf macht, und er wird sich noch entwickeln, er wird stärker zurückkommen, macht dann wieder 3, 4 Aufbaukämpfe, und dann kann man ihm möglicherweise vielleicht doch nochmal in irgendeinem anderen Titelkampf ja, die Chance geben. Ich denke, das ist so das Ziel des Ganzen, deswegen hat man hier auch gewinnen lassen, um ja keine Ranglistenpunkte zu verlieren, um keine Zeit zu verlieren. Ich denke, man strebt hier wirklich an, schnell irgendwie den Jungen in einen Titelkampf reinzuwerfen. Das ist so mein Eindruck, aber gut, ist nur meine persönliche Meinung. Wie es dann schlussendlich wird oder ist, das ja, werden wir dann erfahren.
Ja, es bleibt auf jeden Fall weiterhin unterhaltsam mit den guten Wins. Also, ich meine, man wird halt sehen. Also sportlich sehe ich auch wie Milano, da habe ich auch keine großen Erwartungen. Ich denke, für seine persönliche Entwicklung wäre vielleicht auch eine Niederlage oder ein anderes Urteil vielleicht nicht so schlecht gewesen. Aber es ist halt, wie es ist, und damit muss man leben. Aber ich denke, die Leute werden halt wieder einschalten, entweder um ihn gewinnen zu sehen oder um ihn zu verlieren zu sehen. Von daher bin ich gespannt. Also mir ist halt eigentlich relativ egal. Hauptsache, es gibt faire und gerechte Urteile. Gut, ja, dann war es das dann schon wieder für diese Ausgabe. Und wenn ihr sonst noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt oder was auch immer oder einfach nur ein Shitstorm loswerden wollt, dann macht das auf unserer Facebook-Seite.
Shitstorm, ja, aber nicht beleidigen.
Ja, wie ihr wollt. Oder irgendwelche Fragen habt oder was auch immer ihr habt. Oder Geld überhaupt oder was auch immer ihr habt. Meldet euch einfach, schreibt es drauf. Und in dem Sinne dann vielleicht bis zum nächsten Wochenende.
Ja, bis zum nächsten Mal, wenn ich das emotional durchstehe.
Ja, alles klar.
Bis dann.
Servus.